Nightmare on Elm Street Part 5, The Dream Child.
Ich bin Sebastian und wir befinden uns nunmehr im fünften Teil unserer Nightmare on Elm Street Reihe. Und wer aufmerksam zugehört hat, der weiß, dass wir heute wieder einen neuen Gast haben. Und ich freue mich heute ganz besonders, den Max Roth heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo und schönen guten Morgen.
Hallöchen.
Genau, aus dem fernen Rostock zugeschaltet. Freue ich mich heute sehr, dass du da bist und für die Zuhörer da draußen, die dich nicht kennen, magst du mal ganz kurz verraten, wer du so bist, was du so machst, wo man dich finden kannst und
wie das so ist, haben natürlich alle Menschen Podcasts und auch Filmpodcasts. Ich bin Teil der Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, ist auch schon siebtes, achtes Jahr, schon relativ lange dabei, aktuell relativ wenig neue Folgen, leider. Es soll auch mal wieder ein bisschen mehr werden, ein bisschen regelmäßiger, aber es ist momentan so, wie es ist. Daneben mache ich mit meiner Frau Carly auch zusammen noch die Serienoase, also ist eigentlich ihr Projekt. Ostasiatische Serien und Filme sind da so im Zentrum. Und wir hatten dann mal noch so die Idee gehabt, Leonardo DiCaprios Filmografie zu besprechen in Leo Unchained. Und das geht auch so ganz gemächlich voran. Also wir haben jetzt eine Folge draußen aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Also da machen wir uns auf jeden Fall keinen Druck. Genau, das sind also die drei Podcasts. Sonst bin ich bei Twitter zu finden unter meinem Klarnamen. Theoretisch habe ich auch einen Facebook-Account, der aber eher so still liegt, beziehungsweise eher dienstlich mal benötigt wird. Instagram bin ich auch schon gelandet. Und wer mich in Live und Farbe erleben will, der, du hast ja schon gesagt, in Rostock, ich bin im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock angestellt. Kann man mich manchmal mit ein bisschen Glück an der Kasse treffen oder wenn ich da meine kleine private Reihe sozusagen mache, die Livu Schatzkiste, der Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte, da gibt es dann immer noch mal eine Einführung von mir. Je nachdem, wann genau diese Folge jetzt rauskommt, läuft gerade Jurassic Park, wenn nichts noch irgendwie dazwischen kommt im Oktober 2022. Das sollte, glaube ich, so erstmal genügen.
Super. Also erste Garde Filmpodcaster hier in Deutschland, zumindest für mich auch mit der ersten Begegnung im deutschsprachigen Filmpodcast-Bereich. Das heißt also, die Stimme ist mir schon länger vertraut und du warst ja auch erst letztens bei den Kollegen von den Abspannguckern.
Ja, letztens.
Also zumindest die veröffentlichte Folge war genau zu hören letztens und das Gespräch ist bestimmt aber schon mindestens ein Jahr her oder so.
Ja, das war schon ein bisschen länger.
Genau, der liebe René, den werde ich dann zu Teil 6 besprechen, was ja dann dieser Tage ja dann auch noch veröffentlicht wird. Und ein riesengroßes Happening, was wir hier feiern. Nightmare hat uns da alle zusammengebracht, beziehungsweise ich habe gefragt und hier an der Stelle, wer bis jetzt hier schon zu Folge 5 gehört hat, wenn man mich fragen würde, ob ich das Ganze noch einmal machen würde, so eine Reihe in Gänze zu besprechen, ich glaube, ich würde mir das jetzt zukünftig dreimal überlegen. Also wenn jemand sagt, oh, mach doch mal bitte Halloween oder dergleichen oder wie du jetzt gerade noch im Vorgespräch erwähnt hast, Freitag der 13., ich weiß nicht so recht.
Ich glaube, bei Freddy ist ja, also von diesen mittleren bis größeren Horrorreihen ist das ja sogar noch relativ kompakt, ne? Also die 7 Filme, dann das Remake und Freddy vs. Jason maximal noch. Also bei Freitag, das sind ja irgendwie 12, 13 Filme oder so, Halloween ja auch. Also da wäre man ja sowieso noch länger dran, dass die alle mittlerweile fast unendlich sind sozusagen oder ins Zweistellige zumindest gehen. Das ist ja auch dann schon so ein, muss man erstmal alle geguckt haben, diese Filme.
Exakt das. Und da ich schon weiß, was hier für Aufwand und Zeit drin steckt und wer jetzt immer noch dran ist und unsere Episode zu Nightmare 4 gehört hat, wo ich dann doch ein wenig verärgert war, das trifft eigentlich ganz gut. Da weiß ich ganz genau, bei Freitag der 13., da würden ein paar, ein paar mehr Stinker auf mich warten und da möchte ich lieber ein bisschen Werbung machen für unsere kleine Filmreihe, die wir jetzt angefangen haben mit The Last of the Night. Dann lieber solche Filme besprechen und sich dem stellen, denn andere Podcaster waren schon viel schlauer und cleverer als wir und haben solche Filmreihen schon besprochen. Da hier vielleicht mal ein Shoutout an die Kollegen von Bahnhofskino oder auch nochmal Devils and Demons, die haben auf jeden Fall darüber schon gesprochen und da könnt ihr auf jeden Fall jederzeit reinhören. Ja, und uns verschlägt es aber heute ins Jahr 1989 zu Nightmare on Elm Street 5. Bevor wir da aber reingehen, Max, wie ist denn eigentlich so deine Berührungspunkte mit Nightmare gewesen? Wann bist du denn auf Nightmare eigentlich so aufmerksam geworden und hat das irgendeinen Stellenwert bei dir, Freddy und die ganze Reihe?
Also da du mich ja hier im Vorgespräch gefragt hast, habe ich nebenbei mal in die UFDB geguckt. Die älteren Menschen erinnern sich an diese Filmwebseite und da habe ich immer noch so einigermaßen ordentlich meine Filmsammlung mit drin und die sagt mir, dass ich am 30. März 2007 damals die Nightmare Collection, die DVD-Box mit den ersten 7 Teilen geholt habe. Also schon wieder satte 15 Jahre her, meine Güte. Ja, also ich bin in die Horrorwelt oder einer meiner Initialfilme, was so Horror angeht, war damals Halloween Age 20. Der hat mich so ein bisschen auch in die Welt eingeführt, dass ich dann herausgefunden habe, ach so, das ist irgendwie schon der 7. Teil von dieser Halloween-Reihe und da gibt es noch viel mehr Filme von und ach so, und die anderen nennen sich also Jason und Freddy, das sind so die drei großen, Michael, Jason, Freddy und die müsste ich mir dann auch irgendwann mal angucken und bei Nightmare gab es zum Glück dann eben diese Box, dass man relativ übersichtlich alle Teile zusammengekriegt hat, das war bei den Freitagfilmen ist das lange nicht ganz so leicht gewesen. Deswegen hatte ich die auch nur bis Teil 4 geguckt, viele Jahre. Und anscheinend habe ich eben vor rund 15 Jahren mich mal durch die durch die Nightmare-Reihe geguckt. Und mit gemischten Erfahrungen zurückgeblieben. Also der erste ist für mich, der steht quasi deutlich über allen anderen Filmen. Der ist außergewöhnlich. Und dann gibt es eben so persönliche Lieblinge und Sachen, die ich, glaube ich, auch schon sehr gut vergessen habe, was in den anderen Teilen passiert ist und mich da nicht mehr erinnern kann. und genau, also ich habe die einmal sozusagen hintereinander weggeguckt. Den ersten Teil habe ich mit Sicherheit ein paar Mal häufiger gesehen, den zweiten auch noch. Und jetzt eben für das Gespräch habe ich auch nur noch mal Teil 5 geguckt. Also ich bin jetzt sozusagen Quereinsteiger. Ich habe den vierten nicht wirklich auf dem Schirm. Hab jetzt halt noch so halb mitgekriegt, Alice war also in Teil 4 auch schon am Start und hat da Freddy besiegt gehabt. Aber sonst war das ein relativ überraschendes, anscheinend habe ich den irgendwann mal gesehen, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern. Also es war nicht, also ein paar Szenen wirkten schon so wie, ja doch, doch, das habe ich schon mal gesehen und diese ganze Hintergrundgeschichte, die jetzt da aufgemacht wird, aber der größte Teil war schon so ein, okay, interessanter Film. Habe ich noch nicht gesehen, glaube ich.
Ja, der liebe Zuhörer wird schon wissen, wo er nachhören kann, wie ich zu Nightmare gekommen bin. Das heißt also, es gibt da gerne nochmal eine Folge zurück, falls ihr jetzt hier gerade quer eingestiegen seid, wie der Max, und hört nochmal in Folge 1 rein. Da sprechen wir nochmal über unsere Vorerfahrungen, wie wir das so für uns entdeckt haben. Genau, lass uns mal in den Film reingehen. Ich würde es mal ganz kurz noch ein bisschen einordnen. Wir sind, wie gesagt, schon im Jahr 1989 und direkt nach dem vierten Teil, der ja bis dato auch der kommerziell erfolgreichste der Reihe war, und hatte ja wahnsinnig viel eingespielt in den Kinokassen, 45 Millionen US-Dollar, das ist schon sehr viel für so einen kleinen produzierten Horrorfilm, musste natürlich direkt ein Jahr später gleich nachgereicht werden. Und wie es so üblich ist bei solchen Produktionen, die schon ein Jahr später direkt anstehen, man hat wenig Zeit Man hat natürlich ein bisschen Geld, aber man ja trotzdem ein bisschen sparen, weil man davon schon ausgeht, dass der Film jetzt vielleicht nicht ganz so viel Einnahmen generiert und man will das Fahrwasser auch noch ein bisschen mitnehmen. Das heißt also, das musste relativ schnell gehen. Man hatte ein grob zusammengefrickeltes Skript, ähnlich wie beim vierten. Aber diesmal wollte man nichts anbrennen lassen und man hat auch festgestellt, dass der vierte so ikonisch das Ganze auch war und so poppig aufgeladen das Ganze war, doch einige Leute verärgert hat. Denn dieses bunte Tüte Konfetti, die auf einen da drauf geschmissen wird, kam nicht bei jedem an. Der Slasher-Film war seinerzeit eigentlich schon fast tot und trotzdem wollten die paar wenigen Die Hard-Fans noch ein bisschen mehr Gegröße sehen. Und so hat man sich bei Nightmare on Elm Street 5 darauf zurückbesinnt, ja, back to the roots zu gehen und das Ganze wieder dunkler und düster zu machen. Bei uns ist der Film unter dem Namen Nightmare on Elm Street 5 das Trauma erschienen. Das ist ja dann doch recht dicht am Originaltitel, ne? Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Max, kurze Frage. Kannst du dir vorstellen, warum man den Film in Deutschland unter das Trauma vermarktet hat und nicht unter das Traumkind oder ähnliches?
Also meine grobe Vermutung ist, dass man sagt, naja, dadurch, dass Alice jetzt anscheinend wieder dabei ist, ist das eben ihr Trauma, dass er jetzt zurückkehrt. Aber eine bessere Erklärung habe ich da auch nicht gefunden. Vielleicht hat man gesagt, wir brauchen irgendwas mit Traum im Deutschen noch als Beititel. Auch wenn es bei den vorherigen Teilen nicht der Fall war. Aber ich habe keine Ahnung, wer da wie irgendwas festgelegt hat. Das sind ja manchmal ganz komische Wege. Also ich finde den Titel eigentlich, also ich finde Dream Child deutlich passender auf jeden Fall als Trauma.
Das ist korrekt. Das Ganze ist wie immer eine New Line Cinema Produktion. Mit einer Lauflänge von 89 Minuten ungeschnitten, mittlerweile ab einer FSK-Freigabe von 16. Und ja, Regie führte hier ein ganz junger Stephen Hopkins. Max, du kennst Stephen Hopkins ja bestimmt auch. Womit verbindest du denn eigentlich Stephen Hopkins?
Also ich musste gestern auch erstmal nachgucken und ich überbrücke jetzt gerade, dass ich hier nebenbei das auch nochmal aufrufe, eine Seite mit seiner Filmografie, in dem ich so ein bisschen langsamer spreche und Zeug erzähle. Und habe dann mich, ja genau, habe dann bei Letterboxd geguckt und festgestellt, Predator 2 habe ich hier als nicht gesehen markiert, das kann ich mir gar nicht vorstellen, den habe ich schon mal gesehen, aber anscheinend habe ich ihn nicht gelockt. Ja, also als Regie habe ich von ihm noch gesehen eben Der Geist und die Dunkelheit und Lost in Space. Lost in Space würde ich sagen, haben wir den im Kino gesehen, das könnte fast passen. Ich glaube, den habe ich im Kino gesehen, kann mich irgendwie noch an Gary Oldman und so eine kleine Minispinne erinnern, die ich noch damals sehr eklig fand. War überrascht, er hat anscheinend auch Seberg mitproduziert, den Film mit Kristen Stewart von relativ vor kurzem. Ja, aber sonst habe ich auch noch sehr viele Lücken, was seine Regiearbeiten angeht. Also der hat hier 16 Filmchen, werden mir bei Letterboxd angezeigt und naja, ich habe jetzt quasi ein Viertel gesehen.
Okay. Also ich habe damals zu der Zeit, als ich Nightmare 5 gesehen habe, das muss wirklich so in meinen Teens gewesen sein, irgendwas so 14, 15, 16 und da habe ich einen Großteil seiner bis dato Filme, also veröffentlichten Filme, hatte ich auch schon alle gesehen. Also ganz besonders Blown Away. Der ist mit Jeff Bridges und Tommy Lee Jones. Den habe ich ganz gut in Erinnerung. Der hat echt Spaß gemacht. Und ja, vor allen Dingen Der Geist in die Dunkelheit. Das war ja wirklich ein sehr intensiver Film. Mochte ich sehr. Und Lost in Space war mir damals auch im Kino. Da kann ich mich auch noch dran entsinnen. Ja, und selbstverständlich Predator 2.
Was übrigens nicht vermerkt ist, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast oder ob du ein Bild von ihm im Kopf hast. Also weißt du, wie er aussieht, wenn man jetzt sagen würde, hier ist, zeig mir mal Stephen Hopkins.
Ja, ich weiß jetzt, wie er aussieht.
Und ich habe nämlich, komm vielleicht nachher auch nochmal zu, bei der Dinner-Szene dachte ich so, das sind irgendwie alles sehr interessante Leute, wie die so aussehen, auch so typisch 80er. Und habe mir dann hinterher auf der DVD sind, aus Versehen so ein paar Mitschnitte, Interviews gelandet und ich so, Mensch, dieser Kopf hier, das ist Stephen Hopkins, den habe ich doch vorhin da im Film gesehen, oder nicht? Und habe dann nochmal nachgeguckt und ja, er sitzt quasi neben der Mutter von Greta da an der Tafel beim Essen. Als Cameo-Auftritt. Er darf nicht mal was sagen, glaube ich. Ich glaube, einmal darf er grinsen oder so. Mhm. Weiß nicht, ob du das bemerkt hast.
Ja, an dieser, also ihn habe ich nicht gesehen, weil ich habe die ganze Zeit auf die Visual Effects Crew geschaut, die dann nämlich noch mit da saß. Mhm. Also da sitzen tatsächlich die Hälfte vom Stab gefühlt sitzen in dieser Szene an dem Tisch.
Das habe ich mir fast gedacht, dass die anderen da ähnliche Rollen hinter der Kamera eigentlich haben, ja.
Ja, aber über Stephen Hopkins werden wir definitiv noch heute ein bisschen was zu sprechen haben. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge, wo wir uns da abarbeiten können. Das Drehbuch, das ist hier von John Skipp und über den habe ich jetzt tatsächlich gerade gar nichts gefunden. Also der ist mir gänzlich unbekannt. Sagt der dir was, der gute John Skipp?
Nicht wirklich, aber ich meine auch, waren doch irgendwie drei Leute, die das geschrieben haben, ne? Das, also bei, es war irgendwie hier die Story von Leslie Boehm. Kurz einmal nachgelesen hier und dann haben die zu dritt daraus irgendwie das Drehbuch geschrieben, meine ich so. Aber selbst das ändert nichts daran, dass die mir wirklich was sagen würden, auch wenn ich hier Leslie Boehm aufrufe und dann wird mir hier Real Steel, Dante's Peak, Daylight, House 3 und also werden schon ein paar interessante Genreproduktionen angezeigt.
Wahrscheinlich ist es einfach so, die Story ist ja schon alt, die sollte ja eigentlich für einen zweiten Teil ja eigentlich genommen werden. Diese Dreamchild-Geschichte war ja eigentlich für den zweiten vorgesehen. Und da hat die, ich glaube, damalige Line-Producerin oder irgendeine Producerin hat gesagt, die selber da schwanger war, dass das jetzt nicht so cool wäre. Und hat man sich dann für was anderes dann entschieden und die war auf Halde. Und ich glaube, das sind so noch ein paar Story-Credits, die halt noch bis damals halt reinreichten. Aber das Drehbuch hat dann am Ende dann wirklich dann der John Skipp dann so zusammengebastelt. Und im vierten Teil haben wir auch schon drüber gesprochen. Robert Shay hat natürlich hier das Zepter halt auf und der sagt dann auch, wo es am Ende dann lang geht und hat rings um sich rum seine Erfüllungsgehilfen, inklusive Regisseur natürlich auch um sich geschart. Also er sagt dann schon, wie dann das, was er gerne in dem Film noch mitsehen möchte. Aber hier kann man wirklich schon mal sagen, es fühlt sich für mich, zumindest für mich so an, hier ist weniger Robert Shay drinne als noch in Teil 4. Das merkt man schon. Also hier ist schon eine etwas klarere, erkennbare Vision zu sehen. Aber das würde ich mir noch aufheben, was da der gute Herr Hopkins da gemacht hat. Genau. Produktion, Robert Shay, da haben wir ja schon ganz viel gesagt. Der Mann hinter New Line Cinema und ja, das ist hier seine Cash-Cow, die er hier nur zum fünften Mal melken will. Und wollen wir mal schauen, wo uns das Gespräch heute hinführt. An der Kamera haben wir den guten Peter Levy. Und der hat ja ganz viel zusammengearbeitet mit Stephen Hopkins. Also der hat dann auch bei Predator 2 mitgearbeitet. Der hat auch wieder bei Exklusiv mitgearbeitet. Der hat aber auch mit Renny Harlin zusammengearbeitet und hat die Piratenbraut gemacht. Das Carolco-Fiasko, wir erinnern uns. Und australischer Kameramann aus Sydney und ja.
Also ich habe hier auch nur die Filmografie einmal aufgerufen. Broken Arrow habe ich noch gesehen. Vielleicht der ein oder andere noch. Aber sonst, ja, ist mir auch nur so aufgefallen, das sind die gleichen Poster, die hier bei Stephen Hopkins aufgetaucht sind. Also ja, viel anscheinend zusammengearbeitet. Erfolgreich nehme ich dann mal an. Aber nö, sagt mir sonst, bin ich da auch nicht weiter bewandert, was ihn jetzt angeht.
Alles klar. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Brand A. Schönfeld, wie auch immer. Der hat hier den Schnitt besorgt und auch hier gibt es keine großartigen weiteren Credits dazu. Gehen wir mal ganz kurz rüber zur Besetzung. Da haben wir ein paar Wiederkehrer aus Teil 4. Lisa Wilcox ist zurück und spielt erneut die Alice. Danny Hessel ist auch wieder zurück und spielt dann auch da wieder den Dan. Und selbstverständlich ist Robert Eglund als Freddy Krueger zurück, der auch hier wieder als erstes noch vor dem Titel genannt wird. Was wir ja schon festgestellt haben, Teil 4 ja sozusagen, dass erstmalig war, dass Freddy Krueger jetzt der Star der Reihe ist und auch als solches vermarktet wird und dafür auch zuerst genannt wird. Dazu kommt
Yvonne.
Genau, die Yvonne, die Kelly Minter. Über die haben wir vor ein paar Folgen auch gesprochen. Könnt ihr gerne mal bei uns im Archiv nachschauen. Da haben wir über der Prinzipal gesprochen und da hatte sie auch eine kleine Rolle. In den 80ern hatte sie ja dann doch hier und da ein paar kleine Auftritte. Also mir kommt sie immer irgendwie bekannt vor. Das ist so das Gesicht aus der zweiten Reihe 80er-Jahre-Film. Ist sie dir auch so bekannt noch so aus den 80er-Filmen?
Also der Name selbst sagte mir nicht so wirklich was, aber ich hatte das Gefühl, die kannst du nicht nur damals in diesem Film gesehen haben. Das muss schon mal irgendwo anders dir vor die Linse gekommen sein. Und also sie steht hier bei Lost Boys, Miracle Mile, People Under the Stairs. Also da muss sie mir dann irgendwie schon begegnet sein, ja. Aber viel mehr habe ich dann tatsächlich auch noch nicht von ihr oder mit ihr gesehen.
Miracle Mile, den ich auch schon mit Stefan gesprochen habe, das wundert mich tatsächlich, da habe ich die Null auf dem Schirm gehabt.
Vielleicht hat sie auch eine kleine Rolle. Also ich weiß es auch jetzt so aus dem Stand nicht, aber ist ja auch anteilig ein bisschen so, obwohl es steht hier so an sechster Stelle. Naja, ist ja auch so ein bisschen minimal Ensemble-Film, wenn die da alle in dem Diner sind oder mit dem Ding losfahren und so. Naja. Aber genau, also genau. Die ist mir auf jeden Fall auch schon mal irgendwie, also sie wirkte irgendwie so, ja doch, die hat man schon mal gesehen.
Genau, dann haben wir Whit Herford, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist der kleine Junge, der kleine Jacob. Und der dürfte vielleicht einem größeren Publikum als der kleine Junge aus Jurassic Park bekannt sein. Ich fand den immer schon ein bisschen spooky. Irgendwie, da ist irgendwas in seinen Augen.
Ja, der hat so relativ weit aufgerissene, ne? Ich glaube, wie heißt das, Exostalmus oder so irgendwie, dass sie so ein bisschen in Anführungszeichen hervorstehen. Aber habe auch so gedacht, oh, das Gesicht, das sieht total bekannt aus. Ich könnte jetzt nicht den Finger drauflegen, woher ich ihn kenne. Nachguckt, ach so, ja, genau, der Junge, der von Sam Neill als erstes aufgeschlitzt werden soll. Interesting Park. ja, der hat und passt da auch so, ne, weil natürlich ein paar Jahre älter dann Jurassic Park. Aber das Gesicht, das erkennt man. Oh, die Augenpartie, die vergisst man nicht so leicht.
Genau, das sieht aus, als hätte er schon damals halt wahnsinnig krasse Augenringe. Ist alles sehr, 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 sehr dunkel abgesetzt. Schaue ich mir jetzt ein aktuelles Bild an, das sieht halt tatsächlich noch genauso aus. Genau. Und ansonsten wird hier noch aufgeführt der Michael Bailey Smith, der hier ganz kurz die Rolle des Freddy Krueger tritt als Super Freddy. Der hat dann auch im bekannten Cyborg 3 mitgespielt, ja. Oder auch der Onkel von Mars und Men in Black und The Hills Have Eyes. Kleinere Auftritte. Ansonsten kann ich wirklich sagen, über diesen gesamten Cast, so viel kenne ich da tatsächlich nicht.
Nö. Ich fand, der Vater von Alice, der hat mich tatsächlich irgendwie so, ich gedacht, ach, das ist irgendwie der Halbbruder von Robert England, so gefühlt. Also stimmt natürlich nicht, aber keine Ahnung, hat mich irgendwie daran erinnert.
Okay, dann denke ich, sind wir jetzt soweit durch mit mit der Besetzung und dem Stab. Und gucken mal uns den Inhalt an, um was geht's denn eigentlich in Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Ich verlese, und zwar wie immer aus der Google Search Zusammenfassung. Es ist wirklich teilweise großartig. Ich liebe das. Wer auch immer das verfasst, das kann man hier nicht sehen. Aber da kommen teilweise echt sehr kuriose Texte zusammen und finde das mittlerweile sehr schön als Startpunkt, um da schon mal ein Gespräch anzufangen.
Dann sag mal kurz, wonach hast du konkret gesucht? Also ich habe jetzt hier Google eingegeben, Nightmare on Elm Street 5, das Trauma hintereinander weg.
Oder genau, und dann hast du, ja. Genau, und dann, wenn du da suchst, dann hast du rechts so ein großes Feld, da steht dann nochmal der Titel, wo du das sehen kannst, und unten drunter unter diesem Film gefiel so und so viel Prozent, steht die Zusammenfassung. Genau, und das hat sich jetzt in den letzten 30 Folgen als Inhaltsangabe super bewährt, weil es teilweise so kurios ist, was da steht, manchmal aber auch überraschenderweise sehr passend ist. Manchmal auch von einem Film erzählt, den es gar nicht gibt. Und,
ja. Oder ein anderer Film ist wahrscheinlich dann.
Genau. Ich verlese nun diese. Ein Jahr ist es her, dass Alice Freddy Krueger außer Gefecht setzen konnte. Doch die merkwürdigen Träume haben nicht aufgehört. Eines Nachts träumt sie von Freddys Geburt und schließlich begegnet Dan ihm von Angesicht zu Angesicht. Alice entdeckt, dass sie von Dan schwanger ist, und bald findet sie heraus, was geschehen ist. Freddy hat sich in den Träumen ihres Kindes festgesetzt und füttert es mit den Seelen der getöteten Freunde. Um ihr Kind zu retten, muss sie sich ihm erneut stellen.
Also grundsätzlich auf jeden Fall richtig, ne, würde ich sagen.
Das stimmt. Ja.
Ja, ich finde es stark, wie so einfach, ja, eines nach 13 und Dan begegnet ihm von Angesicht, okay, wer ist Dan? Also einfach so dieses, aber okay, wenn man jetzt den vierten schon gesehen hat, ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen nachvollziehbarer.
Ich würde vielleicht mal sagen, lass uns gleich mal über die Geschichte und dieses Drehbuch sprechen und wie die Geschichte so gestrickt ist. Also ich muss ja wirklich sagen, wenn das der vierte Teil wirklich echt wie so ein, wir reisen von Setpiece zu Setpiece anfühlt, dann ist der fünfte schon ein bisschen schlüssiger. Der zeigt hier schon eine runde Welt, also die ich bereit bin zu akzeptieren, dass es die eventuell irgendwo geben könnte. Und interessiert sich da auch ein bisschen mehr für die Charaktere. Allerdings finde ich dieses ganze Story-Konstrukt, das ist schon ein bisschen, das ist halt schon wirklich echt konstruiert. Wie hast du denn diese Geschichte aufgenommen? Wie war das für dich?
Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe den jetzt so als Quereinstieg nur einmal nochmal reingeworfen. Ich habe jetzt die anderen Teile vorher nicht nochmal geguckt, dass ihr jetzt sagen könntet, naja, es ist so im Fluss dieser Reihe irgendwie, oder ne, gerade, dass der ja an den vierten relativ direkt anschließt, mit den Figuren auch, die dabei sind. Also so vom Ablauf fand ich das eigentlich sehr, sehr stimmig. Am ehesten hatte ich noch so gedacht, ja, diese Szene mit Greta, wenn sie da mit ihrer Mutti den Termin hat zu Hause, das wirkte irgendwie so, ja, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, dass sie am Abend einen Termin hat, aber das schneiden wir jetzt schnell rein, diese Szene, da fehlte mir so ein bisschen der Übergang, aber sonst fand ich so die Szenenabfolgen, die Sprünge durchaus nachvollziehbar, kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass die dann teilweise, so wie wir das dann im Finale so ein bisschen sehen, mit diesen Escher-Treppen, durchaus selber auch mal überlegen mussten, warte mal, wenn wir jetzt dahin gehen, von wo kommen wir gerade und wie geht's jetzt eigentlich weiter, dass das dann quasi ein Meta-Gag ist, dass sie selber da ein bisschen überlegen müssen. Ja, aber also es ist ein andersrum. Dafür, dass eben die gar nicht so viele Leute ja, glaube ich, am Ende umgebracht werden, haben sie sich schon recht gut Mühe gegeben, dass sowohl diese Mordszenen in sich stimmig sind, als auch, dass die einigermaßen eingebettet sind und nicht einfach Szene für Szene eben so, jetzt bringen wir wieder jemanden um sind, sondern dass da auch noch so eine einigermaßen okaye Geschichte drumherum ist.
Mhm. Also das sehe ich tatsächlich genauso. Ich finde es auch vor allem sehr schön, dass gerade nach dem vierten Teil man auch einfach gesagt hat, die Charaktere sind mal wieder wichtig und gehören in den Vordergrund, sodass wir mitfühlen können. Ich hatte gestern wirklich an ein, zwei Stellen auch das Gefühl, so ein bisschen die Vibes zum ersten Teil ein bisschen erahnen und spüren zu können. Also es kommt natürlich nicht daran, aber hier hat man dann schon gemerkt, so okay, beim vierten Teil war es mir völlig egal, wer da stirbt und warum da jemand stirbt. Da war ich emotional nicht involviert und hier schon eher. Also hier will man die Figuren auch ein bisschen greifbarer machen. Und ich finde auch die Einführung von den Charakteren jetzt hier mit diesem Abschlusszeremonie finde ich tatsächlich schon mal ganz clever. Das ist handwerklich natürlich ein Kniff in die Trickkiste, die große. Hier kriegt man alle Personen zusammen, hier können wir gleich die Eltern kennenlernen und ich spüre schon das Drehbuch, aber weil das toll gespielt ist und naja, du hast vorhin schon gesagt, schon mehr als zweidimensionale Charaktere uns hier präsentiert werden, die auch mal Humor haben können, fand ich das eigentlich schon ganz, ganz gut und ich bin gut reingekommen.
Ja, also es ging mir ähnlich. Also von auch so überhaupt dieser Vorspann, den fand ich eigentlich auch recht gut. Kann man nachher vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Und auch quasi diese ja Parallelität ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so ne, sie hat eben ein Kind und es geht auch nochmal um die Geburt von Freddy so. Was ist einerseits irgendwie ganz interessant ist, andererseits, und das ist vielleicht nachher auch der größte Kritikpunkt oder so, vielleicht habe ich das damals auch gedacht, als ich den Film nicht so hoch bewertet habe. Wir kriegen ja jetzt hier eine Geschichte von Freddy erzählt, die so vorher gar nicht ansatzweise Thema war, beziehungsweise im ersten Teil ist er ja in großen Anführungszeichen so, dass das Produkt der Elterngeneration, also dass da jetzt quasi nochmal eine andere Geschichte eigentlich über ihn erzählt wird, die ja vorher, glaube ich, nicht unbedingt irgendwo mal erzählt worden ist, aber die, wenn man jetzt sagen würde, okay, wie passt das zu den vorherigen oder zu dem, was bisher in den Filmen erzählt worden ist, könnte das schon so einige Fragezeichen aufwerfen, beziehungsweise, dass man sagt, naja, so, wofür er vor allem eben auch im ersten Teil stand, quasi die Sünden der Eltern, dass das jetzt irgendwie ein bisschen kniffliger wird, da noch den Faden so durchgängig zu haben bei der Figur Freddy.
Obwohl im dritten da schon so ein Anker gelegt wird, also da hat man schon mit der Amanda Krueger schon so ein bisschen so der Sohn von 100 Irren, hat man da schon da so einen Stein schon mal gelegt, so ein, und hier greift man das einfach nochmal auf und bringt das auch visuell in Kontext mit dem Rest der Geschichte.
Na gut, okay, dann habe ich das auch tatsächlich mal umschrieben. Mir war so, dass irgendwann wird das eben eingeführt mit diesem, ne, hier Son of a Thousand Maniacs. Aber hätte jetzt auch nicht mehr sagen können, dass das schon im dritten Teil war.
Ja, ja, also da hat man tatsächlich da schon mal so ein bisschen, da wollte man diese Freddy-Figur noch so ein bisschen mystischer aufladen. Und da braucht es eben halt ein bisschen mehr Backstory. Da reicht es wahrscheinlich einfach nicht mehr aus, dass das ein Kindermörder ist, der dann verbrannt worden ist. Und ja. Vor allem wie kommt er zu seinen Fähigkeiten, und da wollte man einfach diesen Unterbau ein bisschen ausbauen, dass man da einfach ein bisschen, ja, mehr Tiefe dieser Traumdämon-Figur halt auch geben kann. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob es das gebraucht hätte, also im sechsten werde ich dann noch mit dem René nochmal drüber sprechen, da findet man dann nochmal einen zusätzlich anderen Weg. Aber es ist ganz nett, aber es tut jetzt nicht wirklich so viel für den Charakter, finde ich. Also, dass der Sohn von 100 Irren ist.
Also, das ist ja einerseits, wirkt das so ein bisschen eben so eine Art, jetzt haben wir hier eben eigentlich Amanda, das weibliche Opfer, ne, die da anscheinend Massenvergewaltigung dann ja zum Opfer gefallen sein muss. Dass man irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob eine Art Entschuldigung klingt jetzt komisch, also ob man irgendwie eine Begründung bräuchte, warum er so böse ist, ne? Obwohl das ja vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre.
Genau, das meine ich auch. Also das ist zwar ein nettes Gimmick, aber es tut jetzt nicht wirklich viel für den Charakter beziehungsweise für die Geschichte. Aber ansonsten, du hast schon gesagt, den Anfang, ich finde die Einführung, also schon alleine wie hier das Logo reinkommt, und dann wieder nochmal dasteht, der Dreamchild, so ein bisschen mit Kreide gemalt, dass man schon so ein bisschen so, dass man die Assoziation zu Schule, zu Kindern schon mal hat ein bisschen. Ich finde dieser, was, das ist so eine richtige Sexszene, ist das ja gar nicht, aber wir fangen ja mit so einer, naja, doch intimen Szene ja an.
Soft Sex,
mit schönem blauen Backlight ausgeleuchtet. Wird hier schon der Fokus ganz klar gelegt, hier geht es wohl wahrscheinlich irgendwie um Kinder. Im Deutschen kann man da ja vielleicht gar nicht drauf kommen, wenn man nur das Trauma liest.
Ja. Nee, also ich fand die auch sehr, sehr stimmungsvoll, und es war ja auch wieder so ein Moment, in dem ich gedacht habe, ja, das ist auch, glaube ich, komplett aus den Mainstream-Filmen verschwunden, dass man, und wenn es eben so eine sehr angedeutete Sexszene ist mit eben nur Close-ups von Körperteilen und eine Hand streicht über einen Körperteil oder sowas. Aber das findet ja eigentlich auch kaum noch statt, so gerade im US-Kino. Und auch dieser Übergang, ne? Also so Dreamchild, man kann sich also schon ableiten, okay, wahrscheinlich wird das jetzt hier die Szene, der Sex sein, der eben zum Kind führt. Dann kommt im Anschluss gleich die Duschszene, die natürlich neben vielen anderen Assoziationen Psycho irgendwie immer hervorruft. Jede Dusche im Film tut das wahrscheinlich irgendwie. Aber ich habe dann auch ganz kurz gedacht, wenn diese Duschkabine dann so mit Wasser vollgelaufen ist, ist sie ja quasi auch wie ein Baby in der Fruchtblase.
Genau das.
Irgendwie so ein Bild, die dann eben quasi platzt, und dann sind wir plötzlich in der nächsten anderen Stufe dieser Unterwelt. Dann sind wir eben wieder im Unterbewusstsein da bei Freddy. Ja, hat natürlich filmemacherisch hat man dann wieder natürlich den Effekt, ach, wir haben hier Nacktheit drin, weibliche, und haben eine ziemlich gute Begründung dafür, weil sie ja Sex hatte, das macht man meistens nackt, und dann ist sie auch noch in der Dusche, da hat man meistens auch nicht so viel Kleidung an. Da kriegen wir sozusagen irgendwie das heranwachsende männliche Publikum dann schon mal ein bisschen geködert auch mit solchen Schauwerten. Wobei sie das eigentlich auch ziemlich gut in der Unschärfe halten oder jetzt nicht einfach nur plump draufhalten zumindest.
Ja, genau. Da war ich gestern auch sehr, sehr, sehr überrascht, dass der Film Körper gar nicht ausstellt. Also, dass der so einen ganz neutralen Blick drauf hat. Also, wir achten da nur schon hier im Podcast schon ein bisschen genauer drauf, weil, also uns ist das schon mehrfach aufgefallen und das stört uns vor allem auch sehr, wenn du so diesen typischen Male Gaze da auf alles hast. Und hier finde ich das wirklich schön gelöst, dass du so einen neutralen Blick drauf hast, dass ich mir immer noch wählen kann, wo schaue ich halt hin. Aber am wichtigsten sind halt immer die Augen. Das ist so, auch das finde ich, also ich schaue, wenn ich am Regiemonitor sitze, immer darauf hin, dann haut die Augenlinie hin. Das ist mein Fixpunkt. Darüber kann ich die Emotionen der Schauspieler, kann ich da überprüfen, überwachen, wenn man es so will. Und nicht durch das bloße Ausstellen von Körper. Und das machen die eigentlich ziemlich gut. Und du hast schon recht, da ist dann viel in der Unschärfe, gerade auch in dieser Dusche selber. Das ist ja auch kein richtiges Glas, sondern irgend so ein Plastik. Das ist ja schon mal wie so eine Art Weichzeichnung und dann noch mit dem Wasser, was noch ein bisschen eingefärbt ist. Da kann man eigentlich fast gar nichts sehen. Und ich fand die Metapher ist mir gestern auch so aufgefallen, das mit der Fruchtblase. Das fand ich sehr schön.
Also ich habe dann auch wieder überlegt, ist das schon wieder dieses, ob das jetzt wirklich beabsichtigt war, weiß ich sowieso nicht. Oder wer weiß, ob das in irgendwelchen der Dokus noch erklärt wird oder was da mittlerweile gibt. Aber ich finde, man kann auf jeden Fall eben relativ leicht dazu kommen, irgendwie zu sagen, ach ja, stimmt, ne, so ist es ja beim Baby und dann irgendwann platzt die Fruchtblase.
Also ich finde, ich oder anders ausgedrückt, also ich denke schon, dass das beabsichtigt war. Schon ein, also der Film suggeriert mir von Anfang an, wir nehmen uns jetzt hier ein bisschen Zeit, wir zeigen euch jetzt hier ein bisschen was. Sprich, also hier passiert was und ihr könnt die Bilder dann zusammennehmen und dann später dann halt auch entschlüsseln beziehungsweise tun was für die Geschichte bei. Also wenn wir erfahren, dass Alice schwanger ist, dann können wir uns das bis dahin 20 Minuten schon, konnten wir uns das schon denken, dass das so ist. Weil der Film das ganz gut vorbereitet. Also das sind schöne, subtile Hinweise, wie zum Beispiel auch der. Also ich finde das mehr als überdeutlich. Und dann haben wir natürlich ja auch die Geburtsszene von Freddy, die auch am Anfang steht. Und die legt das Thema ja auch nochmal noch zusätzlich noch mit nahe.
Ich überlege gerade, völlig wichtige Randnotiz. Das Klischee ist ja, eine Frau ist schwanger, oder im Film ist das Klischee, dass eine Frau schwanger ist. Sie muss kotzen. Wenn eine Frau in einem Film kotzt oder sich übergeben muss und jetzt nicht gerade irgendwie auf einer Party ganz viel Alkohol trinkt, dann ist das dann steht das dafür, dass sie schwanger ist. Und das haben wir hier nicht. Ich frage mich, ob dieses Klischee erst später entstanden ist, was ich nicht glaube, oder ob dieser Film dieses Klischee tatsächlich wunderbar umschifft.
Vielleicht so ein bisschen was aus dem Alltag. Also wenn es darum geht, man hat ein Buch oder eine Story, eine Geschichte und so ein Drehbuch draus formen und das zum Leben erwecken, dann versucht man das ja in erster Linie über Bilder zu machen und nicht über expositorische Dialoge zu lösen, was ja da der einfachste Weg wäre. Und wenn man sich keine Mühe gibt, beziehungsweise keine Zeit nimmt, dann greift man auf Altbewährtes zurück und sagt, okay, das muss jetzt schnell gehen. Und dann nehmen wir eben halt die sich übergebende Frau. Man kann aber auch andere Bilder finden. Und ich glaube, also ich glaube, Stephen Hopkins hat sich einfach auch ein bisschen Mühe gegeben. Der hat auch einfach nachgedacht und hat, das sieht man ja auch schon, also er ist ja auch dafür verantwortlich, dass der Film so eine Visualität hat, wie er sie ja hat. Der hat ja auch die Concept Arts gezeichnet dafür. Und ich denke schon, dass der da auch ein bisschen einfach clever rangegangen ist und vor allen Dingen den Zuschauer auch ein bisschen ernst genommen hat. Beim vierten Teil war das ja nun nicht gegeben. Da sind wir ja hier mit Konfetti beworfen worden und hier habe ich das Gefühl, hier dürfen wir jetzt nachdenken. Hier werden wir als Zuschauer auch ernst genommen. Also ich denke schon. Ich unterstelle das jetzt einfach mal Stephen Hopkins, vor allen Dingen ich auch seine anderen Filme kenne, dass er sein Publikum schon ganz gerne ernst nimmt. Und ist das eine klassische Trope dann, dieses Übergeben der schwangeren Frau?
Also, das ist so dieses, jetzt habe ich es dir einmal diesen Floh ins Ohr gesetzt. Du wirst jetzt, wenn du irgendwann wieder einen Film oder eine Serie guckst und irgendwo übergibt sich eine Frau, wirst du sofort denken, ah, die ist schwanger. Das wirst du jetzt nicht mehr auslöschen können, das sage ich dir.
Ja.
Das, also ich hatte mal, wir hatten bei uns, wollte einer von jüngeren Filmemachern seinen Kurzfilm einfach mal auf der Leinwand gucken, ob das so alles hinkommt und so. War ich halt mit dabei und es geht halt damit los, weiß ich nicht, Frau wacht auf, geht ins Bad, dann sag ich so, ah, sie ist schwanger, und er guckte mich an, was, hä, wie, und ich so, naja, das ist doch das Klischee, oder nicht, und dann, naja, da ist mir das auch nochmal so bewusst geworden, aber das, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, meine Frau hat mich darauf dann auch mal aufmerksam gemacht gehabt, vorher habe ich das auch nie so bewusst wahrgenommen, aber dann ist das eben so ein, ja stimmt, die Wahrheit liegt so nah, ja.
Ich glaube, das ist auch eine Frage, wie subtil du das einsetzt und wo du das im Film einsetzt. Das kann so als Vorzeichen kann man sich schon einbauen, aber wenn die restliche Bildsprache und der Text des Drehbuchs schon dahin führt, dann wirkt es schon aufgesetzt. Genau. Und im weiteren, jetzt im Verlauf, gerade am Anfang, werden wir dann Zeuge der Geburt von Freddy. Und können so eine schöne animatronische Puppe sehen. Da habe ich gestern noch so ein kleines Making-of gesehen. Da ist wirklich so ein Puppenspieler drinne. Und die Augen und ich glaube die Augenbraue und der Mund, das ist dann, wird dann per Funk gesteuert. So war das Ganze. Wie findest du denn Baby Freddy?
Es war so eine Mischung aus Ole ole, Tricktechnik und keine Computereffekte, ein bisschen so Alien, The Thing und aber auch schon halb Spaceballs, wenn das Vieh dann eben rauskommt, nicht schon wieder, und über den Tresen tanzt, beziehungsweise hier eben zur Tür läuft. Mhm. Also so ein bisschen, es war nicht völlig, ich konnte es nicht komplett ernst nehmen, auch wenn es schon so ein bisschen beunruhigend war, aber es war auch so dieses, ja, ist jetzt halt so ein übergroßer Kopf, der da irgendwie so halb mit einem ganz kleinen Körper umherläuft. Wirkt schon so ein bisschen comicartig eben. Ja, aber so als Tricktechnik oder als Trickeffekt auf jeden Fall sehr schön, ja.
Ja, ich fand das auch ganz niedlich gemacht. Ich finde das auch insgesamt, die Effekte hier, diese ganzen Latex-Effekte, wo unten drunter sich irgendwelche animatronischen Steuereinheiten befinden, das ist alles spürbar, aber das hat so einen schönen Charme und ich mag das auch sehr. Und vor allen Dingen, dass man das hier, ich sag mal, gekonnt ausgeleuchtet hat. Also im vierten fühle ich mich zu jeder Zeit wie in einem Studio und sehe das teilweise auch. Und hier ist es, hier sagt man so, okay, wir geben dir noch die Möglichkeit, das zu abstrahieren, dass du dich hier in so einer Art Fantasy-Welt befindest, und da passt diese artifizielle Baby-Freddy-Figur passt da eigentlich ganz gut rein. Mhm. Ganz weit weg von niedlich, aber kann ich akzeptieren. Find ich okay, macht auch ein bisschen Spaß, bringt mich ein bisschen zum Schmunzeln. Und jetzt habe ich so dieses Problem, das Baby ist ja dann da und dann rennt das Baby zu den Klamotten von Freddy, die dann noch da liegen. Das ist ja auch sozusagen aus dem Finale, aus dem vierten Teil, liegt das ja noch da. Wir sind ja in dieser Kirche. Ich weiß nicht, was das ist, aber also im vierten wird es ja auch nicht erklärt, was das eigentlich ist, aber sieht auch ein bisschen aus wie so eine Kirche. Schlüpft in die Sachen rein. Und wird dann größer und dann steht dann irgendwann dann Freddy da mit einem mega großen Arm und hat die Arme offen. Und das erinnerte mich so ein bisschen so, das war wie so eine schöne Anspielung an den ersten Teil, wo der das erste Mal auftaucht.
Und durch den Hinterhof läuft.
Genau, das fand ich sehr schön. Das war so ein ganz kleiner Knicks, den habe ich sehr gerne wahrgenommen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und was sagt er dann?
It's a boy. Ja, aber dabei ist er schon ein ausgewachsener Mann. Aber genau, die Assoziation mit dem ersten Teil hatte ich auch in diesem Moment. Und also was ich jetzt immer gerade noch im Hinterkopf habe, das lässt mich nicht so hundertprozentig los, eben, ne? Dieses, wann ist das genau? Ist das jetzt schon dieser zweite Traummoment? Und ich meine eben schon, auch für die, also was ich aber auch positiv finde für diesen Aufbau, ne, dass wir eben in dem ersten, in diesem Vorspannmoment oder in der Titelsequenz nenne ich es jetzt einfach mal, dass wir das da eben alles schon so angedeutet kriegen und das ist sozusagen auch schon etabliert im Sinne von, also dieses Asylum und da wird irgendwas geboren und jetzt eben das zweite Mal, die Rückkehr dahin, die Wiederholung dessen, wird jetzt eben weiter erzählt und mehr erzählt und gezeigt. Ja, dass das für den Film spricht, wie gut er das eigentlich aufbaut. Also ich glaube, nachher, nach fast exakt 20 Minuten, ich meine, es ist jetzt auch die PAL-DVD gewesen, die ich geguckt habe, also auf der Blu-ray war es dann vielleicht 21, 22 Minuten, haben wir so diesen Punkt, wo dann das mit Dan losgeht, sozusagen das erste Opfer des Films, aber dass wir 20 Minuten wirklich erstmal alle Leute irgendwie vorstellen, so ein bisschen eine Einführung kriegen oder eine Wiedereinführung für mich, der dann den vierten Teil jetzt nicht nochmal geguckt hatte und eben schon so die Figurenkonstellation nachvollziehen können.
Mhm. Und ja, da hast du recht, also wir haben wirklich die Credit-Szene, dann haben wir After-Credit-Szene, dann lernen wir dann dieses Asylum kennen, danach haben wir schon den Abschluss, wo die sozusagen die Graduation haben, dann will sie ja zur Shift und hat dann diesen Tagtraum und da passiert dann die Geburt von Freddy.
Wir gehen jetzt mal davon aus, Dan und Alice haben am Tag vor der, ist das die Zeugnisübergabe? Ja, ne? Haben am Tag da Sex. Ist das dann sozusagen eigentlich die Nacht des Abschlussballs oder wird der vorher oder später stattgefunden haben, wenn er überhaupt stattgefunden hat, angesichts all der Toten, die da zu beklagen sind?
Also ich glaube, der Film lässt das halt einfach mal offen, in welchem Zeitraum das Ganze hier spielt. Also das ist für mich nicht ersichtlich, ob das hier in wenigen Tagen ist. Und das würde auch insofern wenig Sinn machen wegen dem Baby.
Na, also mein Gedanke war auf jeden Fall, dass sie, glaube ich, bei dem Abschluss war sowas wie, ja, ich bin total müde. Hat der nicht wieder die ganze Nacht wach gehalten? So ein dieses verschmitzte, wissende Grinsen so ungefähr, glaube ich, kam da. So habe ich das in Erinnerung. Also ich würde sagen, die babymachende Nacht war sozusagen wirklich die Nacht vor der Zeugnisübergabe, hier vor diesem Abschluss. So. Und dann stimmt natürlich hinten raus, kann man dann mal überlegen, also wenn die jetzt schon mit dem Ultraschall das sehen können, das muss doch schon zwei, genau, drei Tage jetzt sein, oder? Aber also andererseits sagst du ja auch, also dass das so dieses Wochenende ist da irgendwie, aber...
Ja, aber Ultraschall frühestens nach zwei, drei Monaten. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Da ist der Film, was das betrifft, jetzt nicht sehr genau. Aber ich glaube, das ist tatsächlich an der Stelle wirklich zu vernachlässigen, weil um den Film schauen zu können, ist das jetzt nicht unbedingt notwendig, dass du da jetzt einen exakten Zeitraum brauchst. Von wann bis wann da wie, wo was passiert.
Ja.
Zumindest ging es mir so. Ich habe das zur Kenntnis genommen und das ist ein sehr effektives, dem Drehbuch geschuldetes, effektives Raffen von Zeit.
Ich finde auch, dass das Ende dieses ersten Traums, also das ist ja auch in der Hinsicht nochmal ganz gut gemacht, ne? Dass auch wenn nachher erklärt wird, also Freddy schleicht sich über Jacobs Schlafzeiten rein, aber dass ja in diesem ersten, also in der Titelsequenz ja auch sie dann eben erwacht. Also sie hat da tatsächlich geschlafen, also es könnte tatsächlich ihr Traum gewesen sein oder es war ihr Traum. Und dann ja auch wieder dieses Traum im Traum, wenn sie das erste Mal im Bett aufwacht und dann ist, glaube ich, Dan noch neben ihr, dann ist er kurz weg und dann taucht Freddy da noch auf und dann wacht sie halt nochmal auf. Also wieder diese Frage, auf welcher Ebene sind wir eigentlich und was eigentlich dann ja auch wiederum schon den Sex ja in Frage stellen könnte, im Sinne von, war der jetzt eigentlich echt oder war das auch schon Teil des Traums, ne? Wo ist der Übergang? Auf welcher Ebene fangen wir an? Sind wir in der Realitätsebene eigentlich am Anfang oder sind wir eine Ebene drunter oder zwei Traumebenen tiefer? Was ja auch so bei Inception immer noch so ein bisschen die Frage ist, womit man den Film nochmal interessanter macht. Starten wir eigentlich auf der Wachsein-Ebene oder sind wir schon auf einer anderen Ebene?
Aber da bringst du mich auf einen guten Punkt, weil der Film das auch irgendwann an einem bestimmten Punkt irgendwann relativ letztes Drittel auch mal aufwirft, in welchem Traum befinden wir uns gerade? Denn sie in ihrem Körper scheint ja wohl nicht nur ein Kind zu sein, sondern ja auch Freddy. Das heißt also, ist sie in ihrem Traum? Ist sie in Freddys Traum? Oder ist sie in Jacobs Traum? Also was sehen wir dann da teilweise? Da ist der Film teilweise nicht wirklich sehr klar. Ich nehme das nur so ein bisschen unterbewusst wahr, dass es da so ein paar Verschiebungen gibt.
Aber das würde ich dann auch immer so weg erklären mit, naja, es sind halt Träume und da sind die Grenzen sowieso fließend und wenn man jetzt hier mit zu viel Nachvollziehbarkeit reingeht, also mit Realität ja sowieso oder Realismus ja sowieso nicht, weil Freddy nun mal nicht real ist in dieser Form, Aber natürlich so eine Art Nachvollziehbarkeit, die man dann da vielleicht ein bisschen sucht. Aber ich finde auch, ich sag mir dann, ja, das ist halt so ein bisschen dieser Fantasy-Aspekt und wer da jetzt gerade schläft oder wach ist. Und im Zweifel ist immer Jacob derjenige, der schläft, wodurch sich alle anderen dann da irgendwie einfinden. Also das finde ich in dem Teil auf jeden Fall nicht sehr problematisch oder so.
Wenn mir was so ein bisschen, auch so drehbuchmäßig ein bisschen gestört hat, dann war das viele Sätze, die Kelly Jo Winter in den Mund gelegt worden sind, denn sie ist tatsächlich die Einzige, die den ganzen Spuk um Freddy nicht glauben will. Also wirklich auch bis zum bitteren Ende. Und das ist angesichts der Situation, dass man sich in einem Ort befindet, in dem verhältnismäßig sehr viele Kinder im Schlaf gestorben sein müssen, fast unglaublich und unvorstellbar, denn nicht mal ein Jahr zuvor sind ja mindestens 4 Kinder umgekommen, in der gleichen Schule, sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie groß Springwood nun wirklich ist. Da weiß ich dann immer so, okay, Kelly Jo Winter muss das hier tun. Drehbuchseitig, das ist jetzt hier gefordert. Das fühlt sich dann immer ein bisschen gestellt an, aber ich mag sie halt trotzdem gerne dabei sehen, weil sie füllt das schon ganz gut mit Leben. Zumindest geht es mir so. Wie siehst du das?
Ja, habe auch das Gefühl, es ist so also wir brauchen jetzt neben denen, die sagen, ja okay, Freddy ist real, das akzeptieren wir jetzt. Es gibt dieses Fantasy-Element in unserer Welt, warum auch immer, ist sie dann sozusagen diejenige, die Stimme von Rationalität und Vernunft, sage ich jetzt mal, die ja auch noch anscheinend im Krankenhaus irgendwie einen Nebenjob, Minijob hat als Schwester oder als Helferin zumindest, was dann auch nochmal gut dazu passen würde, dass man sagt, naja, die beschäftigt sich hier mit Medizin und so und da wird eben immer der rationale Ansatz gesucht, auch für psychische Störungen oder Probleme und das fände ich, liefert eine Art Grund, warum es was nachvollziehbar macht, warum sie irgendwie versucht, das abzustreiten oder dass das eben nicht sein kann, dass jetzt ein Traumdämon dafür sorgt, dass man im Schlaf umgebracht wird, sondern dass das bei aller Härte und so irgendwie andere Ursachen hat. Und ich meine, man kann sich das ja auch mindestens bei Dan so erklären, dass man theoretisch sagen kann, naja, der ist halt in Sekundenschlaf verfallen und ja, bumm, kam ein Laster entgegen. Das ist jetzt nichts, was unrealistisch ist, dass Menschen eben am Steuer mal einschlafen und dadurch tödliche Unfälle verursachen. Bei Greta bin ich mir jetzt nicht sicher, da würde ich dann einfach erstmal sagen, also das wäre sowieso die Frage, wie wir sehen es ja so teilweise, wie sie da am Tisch anscheinend eingeschlafen ist und dann anscheinend wie von Geisterhand rumzappelt im halben Stehen und so. Da war jetzt auch da war natürlich von den Jugendlichen oder von den jungen Erwachsenen keiner dabei, die das tatsächlich selbst gesehen haben und wer weiß, was die erzählt bekommen, was mit Greta passiert ist. Und dann hast du halt die eine Freundin, die sagt, es gibt diesen Traum, dieses Traumwesen und nur weil wir jetzt gerade Schulabschluss haben, ich schwanger bin und mein Freund vielleicht von seinen Eltern weggelotst wird und wir, wenn wir jetzt nach Paris fliegen oder so und uns danach nie wiedersehen und ich muss dann das Kind allein großziehen, dass die also einen ganz schönen Stressfaktor haben kann und vielleicht psychisch ein bisschen angeknackst ist und sich deshalb sowas einredet und dann ist da eben die auch im Krankenhaus mit aushilft und die sagt, ich sehe hier ganz viele Fälle auch, was die Leute so für Probleme haben und was die dann sich vielleicht einbilden, aber was in der Realität ganz anders ist und ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr, als was der Film so im Einzelnen erzählt. Aber wenn ich jetzt so versuche, mich da nochmal ein bisschen hineinzuversetzen, ne, wie kann man denn zu diesem Schluss kommen? Also was ist denn so Yvonnes Gedanken oder könnte Yvonnes Gedankengang sein? Was könnte ihre Begründung sein dafür, dass sie das nicht glaubt oder dass sie andere Ursachen sieht?
Ja, also aus dem Blickwinkel betrachtet, also aus dem Film heraus, da hast du natürlich vollkommen recht, wenn das jetzt so ein bisschen so als in sich geschlossene Einheit zu verstehen ist, aber ich muss ja trotzdem die vorangegangenen Vorfälle in Springwood ja trotzdem mit berücksichtigen. Also eigentlich sollte der Film das auch tun, macht er aber nicht. Also es wären ab und zu ein paar Bezüge zur jüngeren Vergangenheit in Springwood hergestellt im Film. Wie heißt der Comic-Zeichner, der Junge?
Mark.
Der Mark, genau. Der kommt dann irgendwann noch mit so einem dicken Buch an, wo ich mir denke, so, wo hast du denn das Buch jetzt her?
Ich war in der Bibliothek, habe alles kopiert.
Genau, und mit ganz vielen Lesezeichen nochmal drin, finde ich sehr witzig, um das nochmal zu verdeutlichen. Jetzt aber innerhalb dieses Films Logik, da gebe ich dir schon recht, da wirkt Alice natürlich wie eine Verrückte. Ja, da ist dieser Typ in den Träumen. Ach ja, der Typ in den Träumen. Mhm, alles klar. Ja, wenn man die Filme davor gesehen hat und jetzt den schaut, dann ist das immer so ein... Da kriege ich immer ein bisschen Bauchschmerzen.
Wer weiß, was die den Leuten erzählt haben, warum diese anderen alle gestorben sind.
Oh. du hast einen schönen Punkt gebracht. Ich hatte es vorhin schon auch gesagt. Ich finde hier die Figuren allesamt, also diese Jugendlichen, die finde ich hier das erste Mal seit einer langen Zeit wirklich mal wieder schön greifbar. Und irgendwie sind die mir alle super sympathisch. Ich weiß nicht, wie ging es dir mit den Charakteren?
Ja, ich hatte es vor der Aufnahme einmal kurz gesagt, ne? Ich hatte die Freitag-Teile so weggeguckt, die ersten 8. Und gerade dagegen war hier wirklich quasi schon ausgefeiltes Charakterdrama überwiegend. Also es gibt auch bei den Freitagteilen mal so ein oder zwei Personen, die eine Eigenschaft haben oder ein Hobby oder so, aber in der Regel waren die jetzt, ist das hier bei Nightmare 5 deutlich mehr, dass man das Gefühl hat, okay, man hat so ein Gefühl zumindest für die Leute, die da mit dabei sind. Theoretisch hätte man ja auch mit Teil 4 dann als Vorgänger bei Alice ja sowieso noch mehr schon mit ihr irgendwie erlebt. Ja, ich fand die eigentlich auch alle ganz okay. Also selbst, man könnte ja auch sagen, ja, hier Klischee, Greta, die eben Model werden will, Model werden soll. Und ja, dann auch, weiß ich nicht, in ganz anderen Klicken verkehren könnte. Und hier sind das ja wirklich die vier, also der eine ist der also es wäre, in einem anderen Film ist doch eigentlich der Star-Quarterback dann eher mit dem Model zusammen, als in Anführungszeichen mit Alice, ohne dass ich jetzt Alice irgendwie absetzen möchte, aber so, das ist ja auch, wäre ja auch wieder so ein Klischee, und hier ist es ja dann eben nicht der Fall. Und die sind eben alle irgendwie so, ja, befreundet, ein bisschen eben auch scharf aufeinander. Ja, nee, also fand ich verhältnismäßig gut, gerade nach meinen Erfahrungen mit dieser anderen Horrorfilmreihe wirkte das hier, wie gesagt, schon viel, viel angenehmer, und man hat dann eben auch schon eher irgendwie Mitleid oder Mitgefühl, wenn sie dann in diese tödlichen Träume kommen.
Ich finde es hier in dem Film insgesamt wieder auch sehr schön gemacht, dass die Eltern hier wieder so eine wichtige Rolle spielen, zumindest um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich zusammenzufinden, da die Eltern hier offensichtlich andere Pläne als sie haben. Das heißt also, die werden alle sozusagen so ein bisschen durch ihre Eltern so geguided. Kind, du musst das tun, du musst jenes tun, du musst der Super-Profi-Footballer werden oder Model werden. Und die Eltern versuchen da sozusagen ihre Wunschträume auf die Kinder zu projizieren. Und das schweißt natürlich die Kinder da, oder beziehungsweise die Jugendlichen in dem Fall, hier zusammen. Und das ist zwar ein billiger und einfacher Trick, aber ich finde, der funktioniert eigentlich ganz gut, damit du hier so eine geschlossene Gemeinschaft hast, so von jungen Leuten, die so ein bisschen desillusioniert sind. So, was kommt denn da eigentlich im Leben? Und gibt es da auch mehr als die Erwartungshaltung unserer Eltern zu erfüllen? Also ich finde das schon ganz cool, weil im 4. hat man da ja komplett drauf geschissen. Da gibt es ja gar keine Eltern gefühlt. Die kommen dann mal ganz kurz so ins Bild rein und wundern sich, dass da mal ein Kind tot ist, aber viel passiert nicht. Im 3. Teil sind ja gar keine Eltern da, da sind die Kinder abgeschoben, ja, in dieser Einrichtung. Also das ist schon, hier besinnt man sich auch wieder an diesem Punkt auf den ersten zurück, wo auch da die Eltern da sind, aber irgendwie trotzdem abwesend sind oder was Antagonistisches schon haben. Also gegen den Willen der Kinder eigentlich arbeiten, und das wird hier auch gemacht. Das finde ich eigentlich ganz, ganz clever.
Ich würde das sogar noch ein bisschen sagen, es ist sogar fast noch, man kann es sogar noch differenzierter betrachten, weil wir haben sozusagen Dans Vater, später taucht dann auch die Mutter mit auf, wenn es dann darum geht, du Alice, wir würden gerne das Kind adoptieren, wir würden gerne unseren Enkel adoptieren. Da taucht die Mutter auf jeden Fall nochmal auf, und genau, das sind so, oder Dans Vater zumindest ist derjenige, der so wirkt wie, wir haben ja andere Pläne für unseren Jungen und du gehörst da eigentlich nicht dazu. Weil die Mutter, glaube ich, auch bei dem Abschluss da auch so halb dabei ist und sie wegschiebt. Alice Vater hingegen ist ja der, der sie unterstützt. Und vielleicht müssen wir es nachher auch nochmal ausdiskutieren, ob nicht diese Thematik, eine schwangere Minderjährige, nicht für manche der größere Horror ist als Freddy. Und dann auch noch von dem Vater ja unterstützt wird. Ne? Das ist dann dieser kurze Moment mit dem, wann bist du so ein guter Einkäufer geworden? Ah, seit meine Tochter eine Mutter geworden ist, ungefähr. Also, ne, der ist ja einfach für sie da dann. Das könnte ja in anderen Filmen wird sowas ja ein Riesenfass aufgemacht und ich fange jetzt wieder an zu trinken. Du kannst doch nicht hier alleinerziehende Mutter werden. Der Vater ist gerade im Autounfall gestorben. Was weiß ich. Mal ein bisschen rumgesponnen. So, bei Greta haben wir die Mutter. Und ich weiß jetzt nicht, ob du da noch was sagen kannst. Bei Alice, ist die Mutter im vierten Teil vorhanden oder ist sie da auch schon abwesend oder
Die ist
stirbt
auch,
die?
genau, also das finde ich, das ist ziemlich clever. Im vierten ist die Mutter ja auch schon tot und der Vater ein Alkoholiker.
So, und dann haben wir bei Marc und bei Yvonne wüsste ich jetzt aus dem Stand nicht genau. Also Yvonne sagt einmal hier, sie muss noch zum Training und sie hat dann die Schlüssel, weil ihr Vater weg ist und dann sagt, ja, Poolparty. Aber der ist auf jeden Fall nicht, oder in meiner Erinnerung habe ich jetzt kein Bild, dass der irgendwie mal auftaucht, der Vater oder auch die Mutter von Yvonne und Marc scheint dann auch in seinem Comic-Lagerhaus zu leben. Also auch da sind in meiner Erinnerung jetzt keine Elternfiguren bildlich vorhanden. Wie gesagt, bei Yvonne noch so durch das Gespräch, aber bei Marc habe ich gar nicht jetzt irgendeine Erinnerung, dass da. Doch klar, der macht ja noch das Foto, ne? Die machen noch das Gruppenfoto beim Abschluss, wo wir auch dann den Freeze-Frame haben, der das Foto simuliert und also sagt, hier ist übrigens ein Film, was wir gucken. Ich überlege gerade, welche Eltern da so mit drauf sind. Ich glaube, von Yvonne würde ich jetzt einfach sagen, weil da auch ein
Ja, und
People of Color Typ ist, aber sonst. Also kann man vielleicht sogar noch länger drüber nachdenken über diese Konstellation. Auf jeden Fall, um eben auch nochmal kurz aufzumachen, es gibt nicht nur die Eltern, die quasi für ihre Kinder festlegen, was sie werden oder werden sollen oder was sie vielleicht selber werden wollten und das jetzt an den Kindern ausleben sozusagen. Es gibt eben auch den unterstützenden Vater und die abwesenden Elternteile. Also dass das durchaus eine Vielfalt ist da in diesen Mutter-Vater-Konstellationen.
Ja, das setzt du natürlich gerade, obwohl ich finde trotzdem, also ja, natürlich hast du schon recht, also das ist schon sehr, sehr divers aufgestellt, auch vom Verhalten. Trotzdem ist ja der Grundton, vor allem von den Kindern, also von den Teenagern, die sterben werden, da hast du halt auch die Eltern, die sich so fast schon ein bisschen antagonistisch verhalten, also die ihre eigenen Dinge durchsetzen wollen, durch die Bank weg. Was du wiederum mit Marks Eltern ist, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, er sagt bloß auf der Tonspur mal irgendwas über Eltern, aber oder über seine Eltern, aber man sieht sie nie.
Ja, also wie gesagt, ich versuche gerade noch mich an diesem Foto irgendwie nochmal aufzuhängen, aber ich krieg auch nicht so ganz hin, wer da noch mit drauf ist und wer vor allem nicht drauf ist, von möglichen Elternteilen.
Jetzt habe ich natürlich immer ganz viel von den antagonistischen Eltern geredet, aber es gibt hier ganz klar den Antagonisten im Film, nämlich unseren lieben Freddy Krüger. Und bevor ich da jetzt meinen Senf dazu gebe, wie hast du denn diese fünfte Inkarnation von Freddy hier wahrgenommen? Wie war denn da für dich so das Freddy-Feeling?
Ja, also ich habe ihn fast eher als eine Art Randfigur wahrgenommen. Also ja, er ist irgendwie eigentlich der Bösewicht, aber ich weiß nicht, vielleicht sogar fast so als eine Art, dass das mehr so ein Abenteuerfilm ist im Sinne von, wir müssen den Schatz finden, beziehungsweise hier, wir müssen nachher Amanda finden. Die kann was dagegen tun. Und auf dem Weg zum Schatz taucht eben immer mal so der Widersacher auf, der Belloc, der auch die Bundeslade für sich haben will. So ungefähr. Also das passt jetzt natürlich nicht eins zu eins, aber ich hatte jetzt weniger das Gefühl, dass es so ist, es gibt immer wieder die Kämpfe mit Freddy bis zum großen Finalkampf, obwohl das eigentlich auch so ist. Ich hatte mehr so dieses, okay, wir wissen, Freddy ist irgendwie so halb wieder da, aber noch nicht so richtig. Wie macht er das? Das müssen wir rausfinden. Und dann müssen wir ihn natürlich, weil wir ihn nicht direkt mit einem Schlag ins Gesicht umbringen können, müssen wir ihn wieder auf Umwegen töten, wie das so bei den Endgegnern und Zwischengegnern ist. Und dafür müssen wir eben die geheime Wunderwaffe finden. Und hier ist es dann vielleicht, wenn wir es schaffen, ich rede mit Jacob noch mehr, dass er nicht da dem falschen Vati die Hand gibt. Und das andere ist, dass wir gleichzeitig auch die Mutter von Freddy irgendwie ausfindig machen oder was mit ihr eigentlich wirklich passiert ist. Wir müssen hier mal mit den Legenden und den offiziellen Aussagen mal aufräumen und die Wahrheit offenlegen. Womit wir A tatsächlich auch schon wieder sehr das Thema Kinder-Eltern haben natürlich, also auch in Bezug auf Freddy. Und Punkt.
Also da gehen ein paar Punkte definitiv auch übereins. Ich finde diese bei 5. Inkarnation von Freddy, die finde ich tatsächlich sehr stimmig. Und ja, ich stimme dir auch zu. Die Screentime ist ein bisschen weniger geworden als jetzt noch im 4., wo du das Gefühl hast, der ist in fast jeder Szene irgendwie oder wird dominiert. Und hier ist das, wenn er dann mal auftaucht, dann wirklich aus dem Dunkeln heraus und so richtig schmutzig und dreckig und ja, so richtig schön gritty. Also das so, das bleibt bei mir hängen. Und ich finde das auch sehr schön inszeniert, also dass man diesen Rückgriff wieder auf den ersten Teil macht, dass man sagt, man lässt ihn viel aus dem Dunkeln heraus agieren. Er wirkt auch ein bisschen bedrohlicher und der hat dann auch so ein paar fast schon Nosferatu-Momente hat er teilweise mit drinne. Ich finde ihn hier auf jeden Fall zwar nicht wirklich bedrohlich, also dafür ist das fast schon sehr humoresk, was da passiert, aber nicht so krass wie im 4. Teil. Und trotzdem irgend sowas hat so einen morbiden, sarkastischen Charakter irgendwie. Also mir gefällt das schon sehr. Und ich finde auch das Make-up auch ganz, ganz nett hier für den 5. Teil. Da würden mir jetzt wahrscheinlich viele jetzt nicht beipflichten, aber ich finde das ganz, sieht ganz gut aus.
Ja. Aber es ist auch ein interessanter Punkt, eben mit diesem Ton habe ich nämlich auch überlegt, wie mir der so passt. Also wenn er dann seinen ersten Auftritt hat und it's a boy. Also natürlich macht Robert Englund das deutlich besser, als ich das gerade gemacht habe, klar. ich glaube, dadurch, dass diese Jugendlichen, schrägstrich jungen Erwachsenen quasi ihre Probleme verhandelt bekommen, so auf eine gewisse Art und Weise, was grundsätzlich auch ohne Freddy ja funktioniert, finde ich den Ton gewissermaßen schon recht ernst. Und ich weiß gar nicht, ob mir dann seine Sprüche in den Fällen dadurch immer passen oder ob ich dann manchmal so denke, ja, das ist jetzt irgendwie so dieses Element und Freddy ist halt so und das muss auch so ein bisschen so sein, aber dass da irgendwie so der Ton manchmal in eine Richtung schlägt, wo ich so denke, ja, wäre vielleicht auch okay, wenn man es so halbwegs, also in Anführungszeichen ernst lässt, weil es natürlich ernste Situationen sind, die sterben halt in der Regel dann. Ich diskutiere das mit mir selbst gerade noch sehr doll aus, wie ich dazu stehe, wie so seine Sprüche rüberkommen.
Ich finde ja seine Sprüche, das ist ein bisschen wie dieser Junge, der ständig um Aufmerksamkeit brüllt, aber nicht durchkommt, weil die anderen mit ihren eigenen Problemen gerade zu tun haben. Und ich musste da innerlich immer ein bisschen schmunzeln. Es kommen ja eigentlich fast nur One-Liner raus. Da gibt es ja keinen einzigen wirklich richtigen Dialog, sondern der bewirft ja geradezu mit Sprüchen. Und die sind aber eher daran interessiert, das Problem zu lösen und sich nicht mit ihm auseinanderzusetzen.
Also wir können es ja vielleicht mal an Dan festmachen, an seiner Todesszene. Da haben wir auch ganz viel dieses, dass er irgendwie so Sprüche raushaut, hier achte auf Pedal, nee, wie das? Metal to the Pedal und genau. Ne, finde deinen Gang und sowas. Und dann, also finde ich schon, da finde ich tatsächlich okay. Und dann imitiert er nachher auf dem Motorrad, oder nicht imitiert, er zitiert dann auch nochmal den Vater, glaube ich, mit diesem this boy has the need for speed oder irgendwie so, ne? Also, dass er da eben auch nochmal diesen Satz aufgreift, was ich dann äußerst passend und stimmungsvoll fand, weil es ja natürlich die vorherige Situation aufgreift. Wir haben die Erinnerung an den Vater und hier natürlich übertragen in eine andere Situation, die aber auch eben, wo das dann aber auch eben wieder passt. So. Also so gemischt, also in der Szene selbst finde ich es eigentlich durchaus passend, so, weil ich so denke, ja, so kommentiert Freddy eben mit seinem, ja, was ist das, Sarkasmus, Zynismus, seine tödlichen Aktionen gegen diese Menschen und so ist die Figur, aber dass der Ton bis dahin eigentlich vielleicht für mich ein bisschen anderer ist und ich halt nicht hundertprozentig sagen kann, dass das für mich zusammenpasst. Was sagst du dazu?
Ich finde das zu den ernsten Problemen, die die Jugendlichen ohnehin schon haben, wie so einen kleinen Kontrapunkt und einfach so bewusst auch so ein, ich glaube, man lässt Robert Eklund schon auch bewusst ein bisschen chargieren. Das hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen subtiler lösen können, aber wenn du schon einmal so jemanden hast, dann musst du ihn da schon lassen. Es steht natürlich im Drehbuch drinne, aber es ist ja auch viel in seiner Sprache drin. Also das trieft ja vor Sarkasmus teilweise, was der sagt, geht dann auch bis ins Zynische rein. Also das ist schon als morbide, humorige Showeinlage schon gedacht. Ich empfinde ja auch diese ganzen Mordszenen und Sterbeszenen, die sind ja auch so inszeniert. So, die sind ja schon fast schon humoresk. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Bestandteil des Films. Und ob das jetzt passt zu dem Rest des Films, da bin ich mir tatsächlich auch noch uneins. Also irgendwie, das könnte in meiner Welt noch ein bisschen düster sein, was der Film ja eigentlich die ganze Zeit verspricht. Aber ich glaube, man wollte auch so ein bisschen noch so diesen Bogen, den man da zum vierten hatte, diesen humoristischen Grundton, gerne hier noch trotzdem noch ein bisschen aufrechterhalten. Hätte man aber auch weglassen können.
Ich überlege auch gerade bei Dans Szene, also in dem Pick-up ist ja Freddy auch als physische Figur ja noch mit da. Also da kann er eben auch ein bisschen Mimik und Gestik mit reinbringen. Und beim Motorrad ist es ja dann auch nur noch ein Effekt Gesichter, also auch wieder sehr schöner Effekt gemacht, so handgemacht. Da ist ja wirklich nur noch die Stimme, mit der er überhaupt arbeiten kann. Also er hat gar keine physische Möglichkeit, da sich irgendwie, also auf schauspielerischer Ebene irgendwas zu machen am Motorrad. Da ist ja wirklich nur noch, kann er nur noch mit diesen Sprüchen arbeiten, wenn überhaupt. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, den man da vielleicht so ein bisschen berücksichtigen muss. Und zu diesen beiden Mordszenen, also Dan und Greta, hast du dich mit der Thematik der Schnittfassung irgendwie mal noch kurz beschäftigen können?
Also tatsächlich so gar nicht, weil ich habe diese DVD-Box und mit dieser DVD-Box ist ja eigentlich die Schnittversion-Frage eigentlich auch geklärt, weil da ist ja eigentlich alles enthalten.
Genau, also beim ersten ist ja, glaube ich, auch die R-Rated-Variante und es gab eben das deutsche Video als Unrated, wo halt Tina, wenn sie aufs Bett fällt, da nochmal die ordentliche Blutfontäne rausfeuert und viel mehr war es, glaube ich, nicht. Und hier bei dem fünften Teil ist, soweit ich das verstanden habe, seit DVD auch immer die R-Rated-Version und kann man dann eben bei Schnittberichte nachschauen, die Unrated-Version hat er noch mal ein paar Sekündchen mehr, also hauptsächlich, glaube ich, bei Dan und bei Greta eben in diesen Ableben-Momenten. Wobei ich auch sagen muss, also bei Dan habe ich es überhaupt nicht gemerkt, also vor allem auch so, was so Musikeinsatz anging, dass man da gesagt hätte, oh, hier war jetzt ein grober Schnitt oder Sprung drin, ist mir zumindest nicht aufgefallen. Wenn man das aber so nachliest, ist es zumindest bei Greta, finde ich, immer noch mal so ein, zwei Sachen, wo ich denke, ah ja, das ist auch noch mal ein mini-inhaltlicher Aspekt, der da ein bisschen deutlicher wird. Aber an sich sind die schon nachvollziehbar, sag ich mal, die Szene. Und bei Dan wird dann halt hier mit den ganzen Kabeln und Dingern noch ein bisschen mehr da in seinen Körperteilen rumgewühlt, sage ich jetzt mal.
Nee, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, beziehungsweise wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es da, ich glaube, es gibt doch auch noch Unterschiede zwischen DVD und Blu-ray. Meine mich zu erinnern, dass die Blu-ray zumindest ein anderes Bildmaster hat. Die ist ein bisschen kontrastreicher, zumindest beim ersten, aber da müsste ich jetzt nochmal nachschauen.
Nee, also Ne, beim ersten weiß ich auch nur, das hatte ich auch damals in meinem Wahn so ein bisschen, hatte ich ein bisschen zu viel Geld quasi und mir das deutsche Video damals noch geholt und dann eben festgestellt, ah ja, so sieht das also aus. Und es sind halt ein paar Sekunden, die durchaus schon, ist schon ein ordentlicher Effekt, der da leider dann ein bisschen fehlt auf den digitalen Abspielmedien, aber naja. Und wie gesagt, hier habe ich so ein bisschen das an. Und bei Teil 6 wirst du das ja dann noch haben. Da gibt es ja irgendwie zwei generelle Schnittfassungen. Also einmal die US-Fassung und einmal die deutsche, wo tatsächlich auch ein bisschen mehr so inhaltlich nochmal Änderungen vorgenommen worden sind in irgendeiner Art und Weise. Also wo man nicht einfach von kürzer und länger sprechen kann, sondern dass da eben wirklich ein bisschen mehr auch ja, irgendwie anders geschnitten worden ist.
Da werde ich mit dem Rennen nochmal drüber sprechen, denn tatsächlich kann ich mich noch an eine Ausstrahlung erinnern, wo eine Szene drin war, die dann später auf der DVD niemals mehr drauf war. Nur noch so eine Szene mit dem Bäcker an der Irrenanstalt irgendwie, also in so einer Zelle, genau. Und die habe ich im Fernsehen gesehen, da kann ich mich dran entsinnen. Aber auf der DVD oder Blu-ray ist sie nicht mehr drauf und dann wird immer nur erzählt, dass sie in der amerikanischen Fassung ist. Aber im deutschen Fernsehen habe ich sie gesehen. Das war irgendwie strange.
Also wie gesagt, im Fall der Fälle mal bei Schnittberichte vorbeigucken und da so reinlesen, Bilder gucken, ist so quasi die Randnotiz.
Aber nochmal auf Freddy zurückzukommen und vielleicht auch so ein bisschen diesen Bogen. Also ist natürlich klar, wenn wir jetzt so die Reihe jetzt durchbesprechen, wir müssen schon ein bisschen Rückschlüsse auf die anderen Filme auch ziehen. Es geht ja gar nicht anders. Und dass jetzt hier Freddy also ich glaube, man hat aus dem vierten Teil wirklich echt viel gelernt, wenn es darum ging, weil was ich im Gespräch mit Markus schon angekreidet habe, ist, dass mir diese ganzen Kill-Szenen, um die der Film ja eigentlich gestrickt war, überhaupt keine Freude bereitet haben. Also sofern einem Todesszenen Freude bereiten können, aber die waren so lustlos inszeniert, man ist beworfen worden, es gab keinen schönen Aufbau, es gab keinen Climax, es war einfach nur ein abgefilmter Effekt-Shot, wo jemand umgebracht worden ist. Und hier habe ich das Gefühl, das wird alles sehr schön vorbereitet und gerade auch die Szene mit Dan, dass die so zweigeteilt ist, also dass der wirklich im Traum wieder aufwacht und dann erst auf dem Motorrad stirbt. Das finde ich vom Aufbau rein dramaturgisch, finde ich das schon toll gelöst. Dass dann am Ende dann, was war das auch bei Dan? Ja, ich glaube, das war bei Dan, wo Alice dann ankommt und dann springt dann dieser Truckfahrer noch raus. Dass es dann nochmal so ein visuelles Echo dann im Jetzt noch gibt. Das finde ich ganz, ganz toll. Also dann nimmt mich der Film so ein bisschen schön an die Hand und vor allem auch ernst und gibt mir da auch ein paar schöne Schauwerte.
Ja, also ich fand auch, also gerade diese Motorradteil dieses Traums war ja dann auch sehr Cronenberg-mäßig, dieses ja Mensch, Maschine und irgendwie auch ein bisschen Crash so entfernt danach halt. Ich glaube, Crash war auch erst später. Ist glaube ich aus den 90ern, ne? Weiß ich jetzt gar nicht
96.
Genau.
Oh, oh. Aber Cronenberg.
Aber so, ne, wäre sowas, wo ich denke, ah ja, hier hat er mal kurz am Set vorbeigeschaut, hat gesagt, hier macht man sowas. Und ich mache das dann später in einem Film. Und genau, dann, wenn diese Freddy-Kopie da aus dem Laster springt, ich musste irgendwie auch an Terminator denken.
Ja,
warum habe ich das denn? Also ich glaube, da gibt es auch die Motorradfahrt und weil da auch Truck vorkam, ne?
Ja, im ersten sowie im zweiten Teil gibt's
es gibt natürlich also auch einen dritten auch so Truck da oder diesen Feuerwehrwagen, aber
Ja, das stimmt, aber ich hatte tatsächlich gestern auch den Gedanken an Terminator, gerade auch dem ersten, vielleicht weil der Truck auch nur so ähnlich aussieht. Und ich glaube im zweiten Teil da ist doch auch dieser Truckfahrer, der auch so ein bisschen so zerzauselt aussieht. Das erinnerte mich da auch dran. Ja,
und dann wäre auch wieder Terminator 2 ist ja auch erst Anfang 90er. Also quasi der vor Terminator 2 hier schon den Traum gelegt.
Genau. Ich finde das Ableben von Greta höchst unappetitlich und richtig, richtig widerlich. Also es ist richtig schön ekelhaft. Das sind eklige, schmierige Effekte. Das ist eine sehr unangenehme Szene, das kann man so sagen. So rein visuell, also mir gibt sowas natürlich überhaupt gar nichts. Trotzdem irgendwie funktioniert die schon, wie die ganzen Blicke auf sie gerichtet sind. Das ist schon. Mitnehmen tut es mich nicht, aber das ist schon ganz schön widerlich.
Ja, also das ist zum Beispiel auch, hatte ich glaube ich, bin ich ganz sicher, schon so halb erwähnt. Das ist die Sequenz, die für mich so ein bisschen unvermittelt einsetzt. Also dass jetzt nicht alles hier im Film immer ganz super Übergänge sind oder so, aber hier habe ich wirklich so das Gefühl, jetzt war irgendwas zu Ende und jetzt sind wir plötzlich bei Greta bei diesem Essen und ich habe gerade überlegt, wie sind wir jetzt eigentlich gerade da hingekommen und was war jetzt eigentlich gerade vorher und es passiert dann einfach, wir sind einfach bei diesem Essen, Punkt, ohne dass wir da nochmal irgendwie, vielleicht war doch noch irgendwas auf der Dialogebene, aber da kann ich mich jetzt auf jeden Fall nicht dran erinnern, also war es nicht offensichtlich genug. So die Szene selbst, du meinst, die gibt jetzt nicht so viel. Also ich merke, dass für mich die Ausstattung da viel ausmacht, dass ich auch wieder das Gefühl habe, ist ein schönes Set. Ne, es ist so ein, also das ist so ein Raum, wo ich denke, ja, es könnte schon wieder dieser Traum, schrägstrich Albtraum-Einfluss sein, aber es könnte vielleicht auch so der Geschmack der Mutter sein, so wie das da mit den Wänden aussieht und allem. Dann hast du eben diese, ja, Hohlköpfe da sitzen am Tisch alle. Es wird meines Erachtens auch so ein bisschen so mit den Kameraperspektiven gut im Verhältnis gut gearbeitet, so mal ein bisschen von unten, Kamera mal ein bisschen schräg. Der Ober ist nie im Profil zu sehen, beziehungsweise wir sehen immer nur Detailaufnahmen, wie er eben das Tablett reicht, aber da sehen wir eben sein Gesicht schon noch nicht und dann, wenn eindeutig mit Freddys Stimme gesprochen wird, wenn der Wagen reingeschoben wird, sehen wir auch noch nicht das Gesicht, aber wissen schon anhand des der Stimme, wie gesagt, das muss jetzt Freddy sein, dass so diverse Details halt also dass man versucht mit ein paar Details irgendwie doch ein bisschen was mehr draus zu machen, als es ist, so. Und dann natürlich die Greta wird gefüttert Szene an sich mit ihrer, mit ihren dicken Backen und dem Loch im Bauch und sowas.
Unappetitlich ist schon, ich weiß nicht, die fühlt sich tatsächlich als einzige als einzige Szene wirklich so ein bisschen fremd an, so ein bisschen wie, der Rest ist doch recht stimmig und auch gut miteinander verwoben. Also da finde ich, gelingt das dem Herrn Hopkins da schon ganz gut, das alles miteinander gut zu verkleben, dass du die Nahtstellen einfach nicht mehr siehst. Aber die Szene fühlt sich immer so ein bisschen so wie rangetackert an. Ja. Es gibt dann zwar noch das verbindende Stück, dann wo dann Alice dann in den Kühlschrank reinschaut, wo dann dieser schöne Stop-Motion-Trick dann gemacht wird. Das sieht auch schon ganz schön widerlich aus, aber es ist ganz nett. Da gibt es eine Verbindung dazu, aber irgendwie, also die Szene wirkt ein bisschen fremdartig in diesem Film. Geht mir zumindest so.
Ja, also es ist auch nicht so, dass wir irgendwie einen Establishing-Shot hätten, was jetzt auch nicht unbedingt notwendig ist. Oder es ist auch das erste Mal, dass wir an diesem Ort sind. Also ich meine, bei dieser Abschlussfeier bin ich auch das erste Mal plötzlich da so quasi, aber es wirkt irgendwie noch so halb organisch, weil eben so der neue Tag beginnt nach der Nacht und jetzt ist halt, das ist der Schultag. Und wie gesagt, es wird ja auch erwähnt bei diesem Abschluss, dass dann Greta sagt, na, sie kann nicht kommen oder muss früher weg oder so, aber sie hat eben dieses Essen, was die Mutter organisiert hat und das ist das dann eben. Aber das ist so, puff, jetzt ist auf einmal einfach da und der Raum ist auch keinerweise etabliert und ja, also genau, irgendwie, das wirkt so wie, wir brauchen jetzt diese Szene, haben wir noch einen guten Übergang? Nee, na gut, dann ist es halt so. Aber die Szene an sich, die ist halt okay.
Und ich hege hier jetzt, ich mache das, was du auch ganz gerne machst, mal eine steile These hier einfach mal aufstellen. Immer dann, wenn ein guter Regisseur durch den Produzenten beeinflusst wird, so von wegen, das muss jetzt unbedingt noch in den Film, grenzt der Regisseur gut sichtbar innerhalb des Films diese Szene vom Rest des Films ab, um zu signalisieren, Das ist nicht meine Szene, sondern das ist Roberts Szene und die habe ich genauso gemacht, wie er das möchte. Hier ist sie, losgelöst zum Rest des Films. Danach geht's aber wieder weiter. Und ich würde das vielleicht auch einfach mal nutzen wollen, um mal ganz kurz jetzt hoffentlich letztmalig nochmal den Vergleich zum vierten Teil und die Qualitätsunterschiede nochmal rauszuarbeiten. Denn ich finde nämlich, Stephen Hopkins ist ein verdammt guter Handwerker, der A, weiß, wie alles aussehen soll, der sich die Szenen wirklich vorher durchdacht hat und vorher aufgelöst hat und nicht erst am Set, weil er dann wusste, wie so eine Szene dann auch wirklich endet, um dann in der nächsten Szene einen Anschluss zu haben. Das heißt also, dieser Film fühlt sich immer flüssig an. Also wenn von verschiedenen Personen hin und her geschnitten wird, funktionieren die Szenen, weil sie gut anschließen. Und das macht schon mal gutes Handwerk aus. Und das hat der Stephen Hopkins einfach drauf. Also man merkt das auch, wie die Szenen auch ineinander verkleistert sind und verschnitten sind. Also da ist auch teilweise viel schon in der Kamera geschnitten worden. Nicht zuletzt, weil sie ja auch viele Effektszenen auch noch mit hatten. Und die finde ich auch sehr gut aufgelöst. Also das kann man schon mal sagen. Und ich finde, das ist wirklich so der riesengroße Unterschied zum vierten, dass du hier wirklich sehen merkst halt, hier ist eine klare Vision von einem Regisseur, der weiß, wie man so einen Film zustande bringt und nicht versucht im Schnitt die effektvollsten Szenen aneinander irgendwie zu matchen.
Ich zustimme. Ich habe jetzt auch gerade in meinem Kopf lief auch gerade nochmal die Szene, wenn Alice halt zur Arbeit gehen will. Und wie das so führt, dass sie ja durch den Park geht, dann sind da auf einmal die kleinen Mädchen in Weiß, die das Lied trällern oder diesen Reim und das Springseil springen. Und dann ist sie da auch wieder auf dieser Bühnenparknummer, also ist halt ein Set dann und schön ausgeleuchtet und dann ist sie eben in der Traumwelt. Und bis dann eben sie mit dem harten Schnitt oder wo sie dann, ich weiß nicht, durch eine Tür laufen will oder so, und dann ist sie plötzlich wieder in der Realität und ihre Kollege begrüßt sie mit, ja, du bist 4 Stunden zu spät, vielen Dank für nichts. Und so, also da ist das auch so ein Punkt, dieses, ne, sie geht jetzt eben von der Abschlussfeier weg an einen eigentlich total idyllischen Ort, eben den Park, der dann zum düsteren Park wird, und dann haben wir diese Geburtsszene und dann taucht sie eben doch noch auf Arbeit auf.
Ja, und das fühlt sich ja flüssig an.
Genau.
Das ist ja wie in einem schönen Rutsch ist es durch.
Ja, und genau das ist das, was eben bei Greta irgendwie leider fehlt. Also da, ne, wie gesagt, die Szene selbst finde ich ja auch völlig in Ordnung und alles, aber tatsächlich so die Hinführung oder der Anfang dieses Hin- und das Ausklingen dieser, da ist irgendwie, gerade auch im Vergleich zum Rest des Films fällt da irgendwie auf, hast du jetzt gerade mit deiner These gut eine Möglichkeit hingestellt, was es sein könnte. Das wirkt so, ach ja, die haben wir ja auch noch, die Szene. Ja, gut, dann schneid die mal einfach rein hier. Das haben wir jetzt gerade nichts besseres Material so dafür. Da war ich auch beim Abspann tatsächlich ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob überrascht, doch ja, überrascht, oder hatte ich eigentlich nicht mit gerechnet, wenn dann so die diversen Spezialeffektmomente alle den verschiedenen Teams so zugeordnet sind, wo ich dann dachte, ach ja, okay, das erscheint natürlich irgendwie vielleicht auch nachvollziehbar, dass für jeden Todesszene, für jede Effektmomente andere Teams zuständig waren, ne? Also von K&B war teilweise dabei und dann aber auch Teams, die mir gar nichts sagten, wo ich dann denke, okay, die haben halt das gemacht, die nächsten haben das gemacht, also dass dadurch natürlich auch ein unterschiedlicher Eindruck entsteht, was eigentlich auch wieder passt zu den jeweiligen Figuren so ein bisschen, gerade bei Mark mit den Comic-Sachen. Mhm. Und dass sowas natürlich dann auch vielleicht, also war dann so mein Gedanke, ah ja gut, vielleicht ist das dann auch deshalb so, weil halt da war das Team dann zuständig und dort jenes, und das hat dann vielleicht mal ein bisschen besser mit dem Regisseur zusammengearbeitet, aber diese Produzententheorie klingt auch sehr verlockend.
Also am Ende ist es ja so, die hatten ja einen straffen Zeitplan, das musste ja innerhalb von ein paar Monaten musste das Projekt auf die Beine gestellt werden. Und da wären sozusagen die Effektspezialisten mehr oder weniger schon gebucht, bevor das Drehbuch fast klar ist. Sondern da weiß man schon grob, was man haben will. Da wird am Drehbuch noch gefeilt, aber dann hat man sozusagen schon die Effektszenen schon so ein bisschen grob vorgeplant. Dann muss man wissen, ah, alles klar, wer ist verfügbar, und dann nimmt man die schon. Dass dann nicht sowas passiert wie im gleichen Jahr bei Star Trek 5, wir alle erinnern uns, als Industrial Light and Magic dann doch keine Zeit hatten und wir ein anderes Effekt-Spezialistenteam rankommen mussten, die dann für ein etwas 60s-Flair gesorgt haben. Ich glaube, das kann ich auch ein bisschen verstehen, dass du produktionsseitig sagst, so das muss ja schon vorher in Sack und Tüten sein und dann bauen wir das uns alles ein bisschen drumherum. Umso wichtiger finde ich dann halt, dass du dann jemanden hast, der das dann gut auch am Set zusammenhalten kann und selber auch schon Plan und Ahnung hat und weiß, was er da will. Also da ist es immer gut, jemanden zu haben, der wirklich wahnsinnig gut vorbereitet ist und Ahnung von der Materie hat. Genau, und das sieht man auch, um das vielleicht noch hier diesen visuellen Stil so ein bisschen noch zu fassen, das sieht man aber auch in der Kameraarbeit. Also da ist kein großes Shishi, sondern das sind entweder ganz klare Dollyfahrten. Wir haben viele feste Kamera-Shots. Also das fand ich tatsächlich im Vergleich zum vierten fast schon wieder erfrischend, dass du nicht immer diese, wir haben eine Kamera oben an der Decke, die sich durch den Raum durcharbeitet, sondern auch wirklich ganz klar arbeiten und sagt, okay, die Kamera ist jetzt auf dem Stativ, wir brauchen jetzt einfach ein Over the Shoulder, den holen wir uns und dann den Reaction-Shot und das ist so ganz klassisches Film machen. Ich mag das halt auch gerne sehen, dass du sagst, okay, ich habe hier ein Standing und dann machen wir den Rest wirklich mit guter Lichtsetzung und da muss man wirklich sagen, ich finde diesen Film so, der hat so eine Fantasy-Stimmung. Ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, aber auch in Verbindung mit diesem Score, der schon so ein bisschen offener ist, der nicht so gedrungen wirkt, sondern irgendwie ist das so ein halber Fantasy-Film für mich.
Ja, also ich war auch zum Beispiel sehr positiv beeindruckt, gerade am Anfang, also bei dieser Titelsequenz quasi, wenn sie das Asylum oder zu dem Asylum kommt, die Treppe schon, wie sie eingefangen ist, so von der Perspektive her und das Asylum selbst, was war ein Matte Painting, oder?
Ja, das war ein Matte Painting, ja.
Sehr, sehr stimmungsvoll, da fiel dann quasi die Innenaufnahme schon wieder ein bisschen ab dagegen. Und was ich vorhin gerade gesagt habe, wenn sie in den Park geht und dann schon in diesem Albtraumparkteil ist, auch da so dieses, okay, ist jetzt so ein sehr begrenzter Raum und ein bisschen Nebel, Lichter so am Rand. Da gibt es schon immer wieder so sehr schöne Momente, ja. Das, also, wo es so stimmungstechnisch auch sehr gut klappt. Ja, sich ähnlich.
Musikseitig, das Thema, dieses klassische Freddy-Thema, das wird schon so ein paar Mal wird das angespielt, aber er bemüht sich ja dann doch auch so um so einen eigenen Sound, eigenen Ton, eigenen Score. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also gerade was das Thema, was im in den Opening Credits angespielt wird, das taucht dann hier im Film häufiger wieder auf, so als dieses, für den Traum des kleinen Jacobs, so ein bisschen, um das Ganze zu untermauern. Ich finde das eigentlich ganz, ganz nett, ganz schön. Das ist zwar nicht so krass bombastisch wie jetzt vielleicht noch im zweiten oder so markant wie im ersten Teil, aber das hat was für sich.
Ja, also ich sehe das ähnlich, glaube sehr erinnerungswürdig irgendwie, werde ich das nicht haben. Also dieser Kinderreim ist natürlich wieder so das Aufgreifen und dann gibt's bei dem Abschluss ist irgendwie so, ich weiß nicht, 3-4 Töne ist das einfach so eine Abfolge, wo ich so dachte, das kam mir sehr vertraut vor, aber ich glaube, es ist auch ein anderes Stück eigentlich und sonst würde ich halt sagen, ich musikalisch kann ich es immer nicht so sehr mit Fachbegriffen da um mich werfen, es passt für mich zu dem Film, so das muss Lob genug sein.
Ja, war so ein bisschen so wie so eine verzerrte Jahrmarktsmusik, so ein bisschen durch Synthesizer und Synthi-Orgeln gejagt. So hatte das manchmal den Anschein. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist so dieses neue Setting, was es dann auch wirklich nur in diesem Film gibt, nämlich dieses Asylum, so als neue oder aktuelle Wirkungsstätte von Freddy. Ja, was ist das? Gotisch ist es? Ich weiß nicht, was das für ein Baustil sein soll. Sehr Fantasy-mäßig eigentlich schon fast an Gothic erinnernd. Das finde ich sehr stimmungsvoll. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Aber das ist trotzdem super weit von der Figur Freddy Krueger irgendwie entfernt.
Also weiß ich nicht so 100%. Ich glaube so als eine Art Traumort. So eine Art Traumort. Ist es vielleicht gar nicht so verkehrt im Sinne von, also spätestens nachher ging im Finale, wenn dann diese, was ich schon gesagt habe, diese Escher-Treppe, ne, wo es dann mit Perspektiven und so schön, schön gespielt wird. Und natürlich haben wir eigentlich in Teil 1 ja mehr so dieses, wir sind im Keller, wir sind im Unterbewusstsein und hier sind wir eigentlich tendenziell über der Erde in diesem Gebäude und wollen ja auch nach ganz oben zu diesem Turm. Und eben, ne, es gibt verschiedene Treppenformen, es gibt sehr lange Gänge, und es ist nicht alles einheitlich. Also diese Treppen an der einen Stelle sind ganz andere als die Treppe, die zum Turm führt. Und auch die Türen scheinen mir unterschiedlich zu sein. Dann gibt es einmal, warum auch immer, so diesen Raum, wo das, diesen runden Raum mit dem Wasser, wo Ketten von der Decke hängen, wo ich jetzt auch nicht wüsste, wie passt das gerade zum restlichen Teil des Gebäudes. Aber in dieser Unterschiedlichkeit oder dieser Heterogenität, ja, sollte sein, wirkt das für mich dann auch wieder wie so ein, ja, das ist alles so aus, es ist zwar ein Gebäude, aber das innen drin, das passt eigentlich gar nicht unbedingt alles zusammen und damit passt es eigentlich auch wieder dazu, wie ein Traum ja auch ist, dass, ja, man geht durch eine Tür und ist plötzlich ein Gefühl einer anderen Welt, hier ist man zwar noch immer im gleichen Gebäude, aber ist plötzlich, wie gesagt, so anderer Baustil, es wirkt anders, und von daher finde ich es durchaus schon nicht völlig verkehrt so.
Also ich finde es nicht verkehrt, also wie gesagt, also für diesen Film, ich finde das sogar wahnsinnig stimmungsvoll und toll. Ich habe es jetzt bloß einfach auch auf die Reihe einfach mal, wollte ich es auch mal auswälzen. Das ist ja so ein Standalone, was diesen Film betrifft. Dass dieses Thompson-Haus, das wurde ja auch mal ganz kurz mit gezeigt. Finde ich aber tatsächlich, also ich fand dieses Thompson-Haus noch nie gut, was er dann ab dem dritten Teil ja dann so brüchig auseinanderfallend immer gezeigt wird und auch im sechsten nochmal leider wiederkommen wird. Da fand ich das hier tatsächlich schon besser gelöst, weil du diese Horrormotive dann natürlich auch noch besser reinbauen kannst. Wie du ja bereits erwähnt hast, die langen Korridore und Gänge, die ganzen Keller, du kannst Ketten, du kannst mit dem Licht ganz anders arbeiten und diese, was ist das, Zitadelle oder irgend sowas, wo da diese Ketten runterhängen, das ist schon schön. Also da kann man schon sagen, schon gruselige Locations sozusagen dann da reinbauen. Das ist sozusagen, naja, eigentlich so ein gefundenes Fressen für den Drehbuchschreiber zu sagen, okay, wir brauchen einen Ort, wo wir verschiedene Settings reinbauen können und was auch noch einigermaßen gescheit aussieht, dann nehmen wir halt das und also ich finde für den Film in sich selber super. Ich vermisse wirklich bloß entweder den Heizungskeller oder dieses Industriegebäude aus dem zweiten Teil. Da verorte ich irgendwie Freddy halt ganz, ganz viel und sehr gerne. Fehlt mir so ein bisschen.
Das ist, glaube ich, am ehesten noch mit so beim Anfang, ne? Dass man da so diese Rohre einfach, es reicht einfach so ein paar Rohre, müssen gar nicht, viel mehr muss das gar nicht sein und dann einmal die Messerklingen vom Handschuh, die da rüberfahren und das ist dann eigentlich so das Ikonische. Man sagt, ah ja, hier wohnt er.
Nee, wirklich schönes ja, Fantasy-Setting. Das ist halt, das ist Freddys Burg, so ein bisschen so, Freddys Schloss. So hat so sieht das aus, die dunkle Festung. Jetzt haben wir schon viel über Freddys dunkle Festung gesprochen und wir haben auch schon den Jungen erwähnt und ja, der kleine Jacob, der nur im Bauch von Alice hier heranwächst und Freddy sich dann ein bisschen eingenistet hat. Zwischen den dreien kommt es zu einem großen Showdown oder zwischen den dreien, mit den dreien gibt es einen großen Showdown in diesem Asylum mit einer der denkwürdigsten und also visuell erinnerungswürdigsten Szenen der gesamten Reihe. Wenn das Ganze so ein bisschen, wie hast du es genannt, das mit den Treppen, wie heißen sie?
Escher, ich musste selber nachgucken, MC Escher ist, ich glaube, niederländischer Künstler, war das, ist das? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt.
Genau, MC Escher, der ist 72 dann schon verstorben.
Gibt auch einen Dokumentarfilm mittlerweile über ihn.
Genau. Und ich finde dieses Setting ja so wahnsinnig toll. Also da weiß ich auch ziemlich genau oder bilde mir ein, das auch irgendwo gelesen zu haben, dass da der Stephen Hopkins da wahnsinnig beeinflusst von war und das sehr mochte und das unbedingt mit einbauen wollte. Und ich finde das eine tolle Idee. Das ist so bizarr und das passt so richtig schön zu so wie ich mir Freddys Welt vorstelle, dass du einen Raum hast, wo diese Treppen alle so ineinander, aneinander vorbeilaufen, labyrinthartig. Das ist toll.
Kann ich so unterschreiben. Ich war da auch. Also, das ist ja auch genau das, so irgendwie, so stellt man sich einen Traum zu einem gewissen Grad vor. Oder das ist was, man sagt, es ist ne, irgendwie dicht an der Realität, aber der eine läuft über Kopf, der andere läuft runter, der andere hoch von links nach rechts und vorwärts, rückwärts. Was natürlich in der Realität nicht geht, aber genauso wirkt, ist, hat man es doch manchmal, wenn man schläft. Vielleicht ohne Freddy ist auch okay, aber ne, dass die Realität irgendwie so ein, zwei Eckpunkte brechen weg oder werden ein bisschen verändert, so ein, zwei Stellschrauben und schon hat man genau dieses Gefühl hier, hä, wie kann ich denn jetzt, wieso bin ich jetzt auf dieser Treppe? Ich bin doch gerade dahin gelaufen, wo bin ich hier, was geht ab? Also ja, fantasievoll oder sehr einfallsreich, ne, nicht mal unbedingt einfallsreich, besser gut kopiert als schlecht erfunden. So.
Mhm.
Und das ist hier gelungen.
Auf jeden Fall. Und ich mochte das dann auch immer, dieses, der Freddy, da gab es davor so eine anschließende Szene davor, wo der den 100 Irren sozusagen vorgeworfen wird und die zerpflücken den. Und dann setzt er sich dann irgendwie wieder zusammen und der Arm hängt dann so zusammengeknüppert da an sein Pullover runter. Und dann läuft er auch schon so ganz merkwürdig da die Treppen lang. Das erinnerte mich übrigens auch an den ersten Teil. Als er auch in diesen Gassen lang läuft und dann so mit den Armen hin und her fuchtelt und rumeiert. Ich mochte das wirklich hier sehr gerne sehen, dieses ganze Szenario. Und da passte dann für mich auch dieser Humor von ihm, den er da so hatte. Diesen morbiden, sarkastischen Humor.
Ja, weil man da bei mir dann vor allem auch deswegen, weil ich denke, so jetzt sind wir auf seinem Territorium, also in doppelter Hinsicht, sowohl, dass es natürlich Traumwelt ist, aber quasi auch seine, hast du gesagt, sein Zuhause, seine Art. Genau, ja, das deswegen passt dann vielleicht besser, weil ich da dann auch sage, okay, das ist jetzt hier wohnt er, deswegen ist er sowieso nochmal doppelt und dreifach so, wie er sich immer gegeben hat schon. Mhm. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie es dir ging. Ich hatte gerade gesagt hier, ne, besser gut kopiert als schlecht erfunden. Also wenn ich so mitkriege, irgendwie ein Glockenturm, eine Nonne, da kommt mir natürlich vor allem Vertigo wieder in den Sinn.
Mhm.
Und wir haben ja dann auch diesen Vertigo-Shot, wo Freddy da im Gang steht und da eben auch mit dem Kamera zurückfahren, zoomen oder Brennweite ändern. Ich vergesse immer, wie das genau war, aber eben genau diesen Effekt. Genau, der wird ja da einmal eingesetzt auch.
Echt, ja? Ich weiß nur, dass dass die Jump Cuts gemacht haben, dass es aussieht, als würde Freddy auf uns zulaufen. Das heißt also, der läuft auf die Kamera zu, aber es werden halt viele Frames weggelassen und du hast dann wie so Bildsprünge, dass der schnell auf uns zuläuft. Aber ein Dolly-Zoom habe ich da tatsächlich
also,
nicht
das
gesehen.
Ist, meine ich, in diesem Finale ein bisschen vorher. Das ist so eine Art, also Freddy steht in so einem langen Gang und blickt quasi zurück in Richtung Kamera. Und ich weiß nicht, da ist dann irgendwie so, als ob die Mutter rufen würde oder dieser Son of a Thousand Maniacs irgendwie wird gerufen. Und da, er steht dann da und wir sehen dann, wie so sich eben der Gang wird plötzlich verändert, seine Form quasi. Und ich meine, ich behaupte jetzt einfach, das ist dieser Vertigo-Dings, dieser Dolly Zoom.
Okay. Das macht natürlich Sinn, ja. Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, aber das
muss
macht
ich dir nochmal den Timecode raussuchen, dann kannst du mal glaub, vergleichen.
Also in dem Fall, die Kamera steht auf der Dolly. Wir fahren an Freddy ran, während das Zoom-Objektiv rauszoomt zur gleichen Zeit. Und dadurch entsteht dann dieser Effekt. Das ist der Dolly-Zoom. Wird ganz gerne verwendet. Aber ja, also ich glaube, gerade auch mit der Duschszene am Anfang könnte man schon, macht es schon Sinn, so wie du sagst, also dass man dann auch hier gerne nochmal dem Alfred hier nochmal die ein oder andere Ehrerweisung nochmal bringen möchte.
Ich meine, die Dusche ist ja also irgendwie auch so ein, gerade auch dieser Duschkopf, glaube ich, hat mich irgendwie dann in meiner Erinnerung, sieht er sehr ähnlich dem aus dem zweiten Teil in den Sportumkleide-Dings. Also da ist ja auch sozusagen, kann man das auch als rein interne Referenz noch deuten.
Du hast schon recht, wo du gesagt hast, wenn man in dem Film eine Dusche zeigt, drängt sich natürlich gerne mal Psycho auf, aber hier fand ich auch schon die Wahl der Einstellungen, was gezeigt wird, dass du halt auch nochmal innerhalb dieser Duschszene nochmal zusätzlich den Duschkopf gezeigt bekommst, der ja eigentlich nur drin ist, weil das das einzige Element ist, wo man eine Spiegelung wirklich sehen kann. Brauchst du ja eigentlich ja nicht, aber ist ja trotzdem mit drin. Also ich würde schon sagen, es ist so ein ganz kurzer Knicks oder so ein kurzer Nicker in Richtung Hitchcock. Ja, ja, wir haben an dich gedacht. Das würde ich ganz gerne mit reinbauen, aber ja. Aber das mit dem Turm, da musste ich aber auch tatsächlich dran denken. Da musste ich an den guten Jimmy denken, wie er da an dem Turm hängt.
Und find's dann aber auch interessant, weil man ja irgendwie, oder ich habe zumindest die ganze Zeit erwartet, okay, jetzt sind sie auch, ne, dieser Zugang ist zugemauert und wie wird das wohl sein, wenn sie dann oben da sind und diese Erwartungshaltung, oder weil ich dann tatsächlich so gedacht habe, so wie bei Vertigo, die sind da ganz oben drin und ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, Yvonne ist dann da zwar auch und ne, da ist ja dieses Emenda-Gerippe sozusagen und dann noch wird sie wieder materialisiert sich und sagt thank you so ungefähr. Aber das war irgendwie da habe ich etwas anderes erwartet, als ich bekommen habe. Ich irgendwie die ganze Zeit gedacht habe, wir haben dann eben auch so, wir blicken dann nochmal ganz von oben hinunter oder sowas, aber nee, ist dann einfach so ein abgeschlossener Raum gewesen und guten Tag, schön, dass du mich befreit hast. Dann kann ich ja jetzt loslegen.
Ja, das war ein bisschen schnell abgefrühstückt. Es hätte mich dann auch gewundert, wenn die da schon mehrere Jahrzehnte dort oben einfach nur hängt, müsste das der Stoff nicht ein bisschen grau, staubig oder bräunlich aussehen, vielleicht vom Licht irgendwie auch angefressen, aber das war schneeweiß.
Ja. Und lässt sich ja dann auch wieder gut in dieses Thema Unterbewusstsein und so, das ist halt der Raum, in den Freddy auf jeden Fall nicht wieder gehen will oder die Erinnerungen, die er lieber verdrängt, aus für ihn guten Gründen, wo er halt nicht hin will und deswegen hat er das versperrt und zugemauert. Und dann müssen eben erst die nächste Generation muss kommen, um diese düsteren Erinnerungen, um die Leute damit nochmal zu konfrontieren, zu ihrem Erfolg.
Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Film da wirklich so weit geht und das in seinem Unterbau mit drin hat, wage ich fast zu bezweifeln aufgrund der Produktionszeit, aber denkbar ist das auf jeden Fall schon. Ja. Was ich gerne nachreichen würde, ist, ich glaube für mich die kreativste und beste Killszene im ganzen Film finde ich ja immer noch die mit dem Comiczeichner, mit dem Mark.
Also die ist ja allgemein so, ich habe dann auch überlegt, okay, wann war, ich glaube es ist Take On Me, ne, von Aha, das Musikvideo.
Ja, genau.
Das hat mich da natürlich sehr dran erinnert. Und ja, ne, auch das wieder. Es ist super vorbereitet, ne. Wir hatten auch es sind ja manchmal so diese kleinen Sätze, dieses, ja, wenn hier bei der Poolparty der eine die Flasche zerdrückt und eine blutige Hand hat und Mark quasi fast in Ohnmacht fällt, und dann eben dieses, ja, hier, dein Superheld, der kann alles und so, aber du kannst nicht mal Blut sehen, ja, danke für den Hinweis, weiß ich selber und sowas. Also wie das, ne, ist auch ein relativ offensichtlicher Moment, weil wer zerdrückt da schon diese Flasche so? Aber es funktioniert und im Film und dann haben wir ihn auch in, wie gesagt, es wirkt wie so eine Lagerhalle, wo er da schläft und zu leben scheint und das wird dann auch in der Traumwelt wieder aufgegriffen, diese ganzen Regale. Und dann haben wir diesen Schwarz-Weiß-Effekt und ein bisschen Roger Rabbit hat mich das auch, glaube ich, entfernt erinnert, wo ich jetzt auch nicht hier bin, ob der nicht auch erst aus den 90ern ist, der Film. Ja. Ja, also auch erst der, na gut, dann ist ja quasi, dann liegt es ja sehr nahe, dass man da sich irgendwie nochmal visuell hat inspirieren lassen. Ja, und dann auch so dieses jetzt, ach so, ich bin jetzt in meiner Welt, dann kann ich jetzt auch der Superheld sein und kann eben Blut sehen und auch vor allen Dingen mit Waffen zurückschlagen, auch wenn es dann nachher nicht ganz reicht, aber das ist eben Freddys Kraft da. Ja, aber auch das wieder toll. Also, ne, die Farbgeschichte, die Lichtstimmung und alles, so simpel wie effektiv.
Auf jeden Fall. Und das ist so ein, mir hat dieses entsättigte schwarz-weiße Set-Design, wo ich am Anfang dachte, haben die hier einfach nur die Farbe irgendwie rausgedreht oder so oder einen Schwarz-Weiß-Film drin und dann siehst du ihn aber dann in bunt rumlaufen. Also haben das wirklich echt toll gemacht. Also dieser Comic-Look, also das super kreativ und wie der dann auch so zerschnipselt wird und du dann weißt, okay, das ist eigentlich eine ziemlich harte, bedrohliche Szene und die funktioniert sehr gut, finde ich.
Die ja, und auch wenn auch so steht viele Facetten, ne? Wenn dann Mark das erste Mal einschläft, glaube ich, ist das, wenn Alice sich noch so als Strichmännchen oder Strichfräulein da raufzeichnet auf das Haus, damit sie da schnell noch mit eingreifen kann. Ist ja auch so ein netter visueller Gag und er funktioniert ja auch. Also er macht auch er macht sehr gut verständlich, wie das funktioniert. Ne? Du kannst dich also damit reinzeichnen, du bist dann mit in dem Traum. Oder auch wenn Mark ja anscheinend selber, also er soll dann Alice beobachten und dann hat er plötzlich diesen Nightmare-Comic in der Hand. Und sieht so, das ist gerade passiert, ach du Schande, und dann so unendliche Geschichte mäßig, das letzte Bild und hier geht's jetzt gar noch gar nicht weiter, oh oh. Also, ne, auch wieder da diese Übergänge oder die Hinführung zu Szenen funktioniert da eben auch wieder sehr gut.
Ja, und es fühlt sich auch alles homogen in. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier am Anfang so eine 20-minütige Expositionsbombe da geliefert bekomme, sondern wir können anhand der Charaktere der Story schön lang folgen und kriegen das immer so schön, also im besten Hitchcockschen Sinne schön nebenbei verkauft. Ich finde, das macht der Film wirklich richtig gut und ich spüre relativ selten das Drehbuch direkt zu mir sprechen, sondern der Film kann das ganz gut kaschieren.
Ja, also mir fällt auch noch gerade ein anderer kleiner Moment ein, ist, wenn Alice dann, ganz am Anfang sind wir jetzt gerade wieder, wenn sie dann aufgewacht ist und dann geht sie ja wieder zur Dusche und ist dann so ganz kurz dieser Moment, und dann wird uns aber ihr Charakter erzählt, ach komm, was soll's? Nee, Quatsch. Ich stehe da drüber und ich bin auch sozusagen wehrhaft, sage ich jetzt mal. Und lass mich da jetzt nicht, ich lasse mich zwar kurz verunsichern, aber nee, es ist schon alles in Ordnung so ungefähr. Und ich lasse mich da jetzt nicht unterkriegen. Fand ich sehr schönen kleinen Moment auch an der Stelle.
Mhm, auf jeden Fall. Also ich würde fast schon sagen, lass uns nur kurz das Finale noch zu Ende besprechen und dann vielleicht mal in Richtung Fazit vorspringen. Wir sind ja auch schon bei gut über 2 Stunden. Das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Wir waren gerade noch aber stehen geblieben bei dem großen Fight zum Schluss in Freddys Refugium. Da kommt dann irgendwann zu dem Punkt, dass ja dann Amanda Krueger ist ja dann befreit und betritt dann auch noch mit die Szene. Und Freddy ist jetzt wieder ein Baby und kriecht wieder in den Leib von seiner Mutter zurück. Beziehungsweise wird reingezogen durch die Seelen, so haben wir es, von Mark und wer ist
Dan und Greta.
Greta, genau. Auch ein sehr, also fand ich gut gemacht, dass man das die auch als solche erkennen kann. Also gerade die Comicfigur, die dann da so gleich vorne rechts ein Bild das mit anzieht. Fand ich ganz gut gemacht. Ein paar schöne Ekeleffekte, also gerade wie Freddy so aus ihr rauskommt. Das war schon. Aber trotz alledem, die Schlussszene insgesamt, die wirkt aber trotzdem ein kleines bisschen zusammengekleistert. Das ist so mein Punkt ein bisschen bei der Szene. Das ist dann jetzt wirklich so ganz schnell husch husch und ganz viele Effekte, die sich hier eigentlich so überlagern. Da will der Film auf einmal ganz viel zu Ende bringen in der Szene. So fühlt sich das so ein bisschen an. Ist jetzt nicht schlecht, aber der restliche Film hat sich sehr viel Zeit genommen, um was zu erklären und jetzt hier geht's relativ schnell zur Sache. Da würde mich mal deine Gedanken dazu interessieren. Wie hast du den Schluss wahrgenommen?
Ich hatte auch den Eindruck, dass, also wenn es jetzt in Continuity gedreht worden sein sollte, dass sie dann vielleicht gesagt haben, oh Leute, wir haben hier noch einen guten Anteil Budget, hier kommt mal in der Woche wieder mit all den Trickeffekten, die euch einfallen und dann lassen wir so richtig die Sau raus im Finale. Da dürft ihr nochmal, macht was ihr wollt. Hier, das ist der Betrag, den wir noch übrig haben. Das könnt ihr voll rausfeuern für die Effekte. Und genau, dann sind halt diese 3 Köpfe, die aus dem Mutterleib da den Mini-Freddy ziehen. Oder ich weiß gar nicht, ziehen die nicht aus ihm selbst raus? Ja, hab ich schon wieder vergessen. Und dann dieses, ich weiß gar nicht, auch schon wieder nicht mehr ganz klar, ist es dann, dass Freddy und Amanda eins sind und sie werden so voneinander auseinandergerissen? Das ist auch hier so diese 2-Köpfe-Ding. Musst du mir mal kurz sagen, kannst du dich da entsinnen?
Ja, da kommt Freddy aus Alice raus.
Genau, Alice. Dass sie so getrennt werden, auch das sind so. Ich hatte punktuell irgendwie das Gefühl, Hellraiser 2 ist das, glaube ich, weil sie da auch so ganz viele Gänge langläuft und dann gibt es auch sehr viele so eine schönen handgemachten Effekte mit Köpfen und Körpern. Ja, also ich habe schon den Eindruck, hier haben sie so gesagt, so ja komm, ist jetzt das Finale, wann, wenn nicht jetzt, feuern wir nochmal aus allen Rohren so auf der Effektebene. Aber es fand ich, wird eben auch wieder ganz gut so Sachen, auf Sachen aufgebaut, die wir vorher eben schon etabliert haben. Also wenn, ne, dieses Rausziehen von Baby Freddy aus dem Bauch, greift ja die Greta-Geschichte auf, mit die ja quasi sich selbst gegessen hatte, mit dem Loch im Bauch. Es ist eben das Thema natürlich Baby, Kind bekommen ist so eine Sache. Gerade auch an dem Ort. Hatten ja irgendwie, das musste ich auch nachgucken, ich weiß schon gar nicht mehr den englischen Begriff, also Steißgeburt war das ja bei Freddy angeblich. Breech Birth oder irgendwie sowas sagen die da im Original. Und hinterher habe ich dann überlegt, ist der eigentlich wirklich sozusagen mit dem Hinterteil zuerst gekommen oder haben die gedacht, weil sein Kopf eben schon so entstellt ist, das wäre der Hintern, aber es ist eine Thema steile These und auch überhaupt nicht interessant eigentlich. Aber genau, dass eben so auch in diesem Finale trotzdem nochmal Sachen aufgegriffen werden oder dass Alice und Freddy in irgendeiner Form eins sind, ist ja auch wieder so recht symbolhaft eben, ne? Kann er ohne sie leben und ohne Jacob oder ist das dann eben sein Ende? Spoiler, nein, die Reihe wird noch irgendwie fortgesetzt, also scheint das nicht der entscheidende Punkt gewesen zu sein. Aber dass sie eben ja durch die Träume sowieso verbunden sind, aber anscheinend eben auch in diesem Fall ja eine Art physische Verbindung hier besteht zwischen den Figuren. Und ja, und gewisserweise auch geht es auch hier darum, der Sohn, der zur Mutter zurückgeholt wird und also Freddy zu Amanda und gleichzeitig hat Alice ja ihren Jacob, also auch da so eine Parallelität vorhanden ist, die neben diesem ganzen Effektspektakel und wir drücken jetzt nochmal richtig ordentlich auf alle Tuben, die wir haben, dass da trotzdem noch ein bisschen was so mit dahinter steckt. Also, dass das nicht einfach nur reine Oberfläche ist. Wie viel davon intendiert ist, wie immer, ist mir relativ Banane, weil mich ja nur interessiert, ich habe das, was ich da sehe und dann, wenn das für mich so zusammenpasst, genügt mir das, egal ob die das wollten oder nicht. Und deswegen kann ich auch mit diesem Finale sehr gut leben dann am Ende.
Also, Leben kann ich damit auf jeden Fall auch. Das ist, alles ist besser als das Finale vom vierten Teil. Das kam ja aus dem Nichts und nirgendwo und hier hat sich der Film ja trotzdem eigentlich ganz gut vorbereitet. Also was heißt ganz gut? Er hat das wirklich gut vorbereitet und es geht vielleicht hier ein bisschen zu schnell und hier ist der eine oder andere Effekt einfach ein bisschen too much in der ganzen Szene. Nichtsdestotrotz, ich habe damit meinen Spaß und das ist ein schöner Deckel zu diesem gesamten Film. Also ja, eine schöne kleine Effektschlacht zum Schluss. Das hat gefetzt mit ein paar kleinen Gory-Ekel-Effekten. Ist rund, rundet den Film ab. Kann ich gar nicht so wirklich viel sagen. Ja, und dann ist Freddy verschwunden. Freddy ist bis zu diesem Zeitpunkt vermeintlich tot. Dann haben wir einen offensichtlichen Zeitsprung. Letzte Einstellung. Alice sitzt mit ihrem Vater und dem Baby sitzen die da an so einem Brunnen. Und dann ist der Film vorbei.
Also auch gerade jetzt irgendwie so in dem aktuellen Klima in Amerika, so Thema, sind Abtreibungen legal und wenn du, der extreme Fall war doch jetzt irgendwie eine, Gott, 14-Jährige, 16-Jährige, die vergewaltigt worden ist und schwanger ist und die sie eben, der sie erzählen wollen, jetzt kriegt das Kind so ungefähr, also gut, dass ich jetzt, ist sehr gut möglich, dass ich jetzt hier nicht die Fakten korrekt wiedergegeben habe, aber irgendwas war da wohl. Und hier ja auch, ne, wir haben jetzt eine alleinerziehende Mutter wahrscheinlich, Witwerin, unverheiratet. Und ich hatte es ja schon gesagt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es mehr als genug Gegenden gibt, gerade in Amerika, die das vielleicht als viel schlimmer und viel horrormäßigere Vorstellungen ansehen, dass es eine alleinerziehende Mutter gibt, als eben ja, Freddy, der da sein Unwesen treibt.
Und ich finde, das ist ein cooler Punkt, dass du sagst, der Film wirklich selber auch im Verlauf des Films ein Pro-Statement für Abtreibung macht, da es in dem Film auch mit proaktiv anbietet oder als gangbare Möglichkeit auch anbietet, das tun zu können. Das macht er ja im Film ja auch. das finde ich schon, das ist so schön, das läuft beinahe gefühlt so am Film vorbei, das kann man mal schnell übersehen, ist aber mal drinne. Finde ich sehr schön. Ist eine coole Message.
Ja, das macht ja, also ne, das ist ja Mark, der dann einmal zu ihr sagt, hier, you know, there's another way oder so, there's this other option oder irgendwie sowas. Und die dann aber auch sehr klar und deutlich sagt, nee, für mich ist das eigentlich keine Option. Also es ist schon mein Kind und ich möchte auch mein Kind bekommen. Und ist ja auch wieder so ein gewisses, ja, Mitgefühl, nicht unbedingt Mitgefühl, aber Gefühl erzeugt, so eine gewisse emotionale Bindung zu der Figur, dass man sagen kann, ah ja, okay, also sie ist, ihr ist auch irgendwie bewusst, ja, es liegt an den Träumen von ihrem ungeborenen Kind.
Mhm.
Aber das jetzt abtreiben zu lassen, nee, das kann jetzt trotzdem nicht die Lösung sein. Wir müssen das schon auf anderem Wege lösen.
Genau, aber dass sie die Diskussion tatsächlich darüber führen, dass es sozusagen möglich ist, das auch nur in Betracht zu ziehen, das finde ich ja schon vor allem für die Zeit, in der das spielt und vor allen Dingen in dem Genre, in dem wir uns da bewegen. Ich finde das schon, also mir ist es aufgefallen und finde das auch eine gute Sache. Also der Film hat gerade was seine Charaktere betrifft, und wie sie gezeichnet sind und wie vielschichtig sie sind, also die fühlen sich schon ein bisschen eher in Richtung dreidimensional an und nicht so Abziehbildchen, da macht er wirklich echt alles richtig bei mir und hebt sich deutlich von seinem Vorgänger ab. Und mal schauen, wie es auch bei Teil 6 aussieht, ob er sich davon auch abgrenzen kann. Das werde ich dann wohl in ein paar Tagen rausfinden. Lass uns mal ins Fazit reingehen. Weil ich denke, wir haben jetzt schon eigentlich alles gesagt. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was du noch loswerden möchtest?
Also ich habe hier noch minimal stehen, Tilted Cam, also das eventuell nochmal so sage, ist dann so ein, zwei, oder ich war immer wieder angetan davon, wie so Kameraperspektiven gewählt werden. Das, was ich heutzutage öfter mal bemerke, dass man so eine Art statische Kamera so auf Augenhöhe hat, die dann manchmal langsam reinzoomt oder wieder rauszoomt oder so Third-Person-mäßig die Kamera hat. Und dass ich häufig das Gefühl habe, mir fehlt irgendwie so die Kreativität beim Einsetzen von Perspektiven und sowas. Und überlege dann immer, ob ich mir das irgendwie nur einrede oder übertreibe. Und aber hatte ich bei dem Film jetzt auch wieder das Gefühl. Also wie gesagt, hier die erste Szene zum Asylum, wenn wir diese Treppe, wie die schon eingefangen ist, die nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts durchs Bild zu gehen scheint, weil das eben so in dem Winkel eingefangen ist. Und natürlich dann auch im Verlauf des Films eben immer wieder so Perspektiven da auftauchen, wo ich denke, ja, es sind die einfachen Mittel, also gerade auch im Asylum ist dann immer mal dieses schräge Perspektive, damit wir natürlich diese Unruhe verspüren und irgendwas ist eben außer Kontrolle geraten oder nicht mehr im Gleichgewicht.
Da gebe ich recht. Also so der Film fühlt sich so richtig filmisch an. Also da hat sich Stephen Hopkins tatsächlich schon auch Gedanken um die Perspektive gemacht. Also ich persönlich finde das auch immer bei unseren Besprechungen auch irgendwie immer wichtig, dass man einfach weiß, wo will denn eigentlich der Regisseur das, wo wir stehen, also dass wir wissen, wo wir stehen. Also von wo aus gucken wir uns das Ganze an. Und wenn sich hier und jetzt hoffentlich zum allerletzten Mal der vierte nie im Klaren war, wo wir eigentlich stehen sollen und gefühlt überall sein konnten, folgen wir hier eigentlich zu wirklich mindestens 90% Alice auf Schritt und Tritt und erkunden mit ihr die filmische Welt und reißen da nur ganz selten einfach mal aus. Und das finde ich ganz gut. Beziehungsweise der Film uns immer die Möglichkeiten gibt, dann auch zu Alice zurückzukehren, wenn wir zum Beispiel die ganzen Kill-Szenen haben. Denn die sind ja trotzdem miteinander verbunden und verlinkt durch dieses, sie kann das ja jederzeit spüren und sehen. Und das finde ich insgesamt wirklich sehr geschickt gemacht. Also, dass wir vor allem auch eine Figur haben, die uns so ein bisschen führt. Das war ja im vierten Jahr auch gar nicht gegeben. Da wird ja einfach mal der Hauptcharakter des dritten Teils in den ersten 30 Minuten aus dem Film rausgeschrieben und dann wird der Staffelstab da weitergereicht und wir hätten aber noch gar keine Möglichkeit, die Figur kennenzulernen. Jetzt im fünften Teil umso mehr und folgen ihr die ganze Zeit. Und ich finde auch, dass Lisa Wilcox das da auch ganz gut und glaubhaft macht, dass ich ihr da auch gerne folge. Die ist sehr unaufdringlich und spielt irgendwie glaubhaft. Also wir haben alle schon viele Horrorfilme und Slasher gesehen und wissen, da gibt es ganz viele Kategorien weiter nach unten. Und sie ist eher auf einer höheren Kategorie. So nehme ich das halt wahr. Also.
Ich konnte auch mit ihrer Daschung sehr gut leben, so, ja. Fällt mir gerade wieder dieses auch so ein Mini-Detail ein. Wir haben ja drei weibliche Rollen, sage ich mal, die ein bisschen größer sind und die sind nach diesem üblichen Schema. Am besten kann man sie von außen unterscheiden, indem sie unterschiedliche Haarfarben haben. Wir haben die blonde, wir haben die braun-blond und eine schwarzhaarige. Und das ist auch so ein Ding wie mit dem, die sich übergebende Frau, die schwanger ist, so eine Sache. Das kriege ich bei vielen Filmen auch nicht mehr raus, wenn ich dann irgendwie so gucke und dann, ach ja, das sind wir die drei verschiedenen Haarfarben, damit wir sie auch alle unterscheiden können. Aber es ist, wie gesagt, auch ein Randdetail.
Letztes Randdetail, was ich wieder sehr schön fand, ist auch so eine Rückbesinnung auf den Farbcode und wie gewählt man diesen Farbcode einsetzt. Während der im dritten und im vierten Teil wirklich gefühlt überall war, also dieser rot-grüne Farbcode, ist der jetzt hier wirklich nur noch dezent eingesetzt und man kann ihn noch mal schnell übersehen, wenn gewisse Personen im Hintergrund laufen und dann aber offensichtlich das dann anhaben. Aber das ganze Set-Design ist jetzt nicht mehr vollgepackt mit rot-grün, sondern wirklich nur ausgewählt und ich finde das, dieses Dezente, das hat schon wieder ein bisschen mehr gefetzt.
Also kann ich jetzt natürlich nicht mehr im Vergleich mit den anderen Teilen beurteilen, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass der Film hier überwiegend nur Rot-Grün-Töne einsetzt oder sowas. Einen ganz letzten Punkt hätte ich vielleicht noch, das Thema Bodycount. Ne? Also wir haben ja gar nicht so viele Opfer von Freddy in diesem Film. Es sind eigentlich Dan, Greta und Mark. Und das war's eigentlich. Kleines Fragezeichen.
Nee, das war's. Also, was, ne? Wenn wir Freddy noch mit einschließen, dann Freddy.
Ja.
Aber tatsächlich auf Freddys Kappe gehen drei Kills.
Was ja eben auch vielleicht dafür spricht, ne, wir beschäftigen uns mehr mit diesen Leuten, die da rumlaufen, anstatt einfach eine relativ große Menge zu haben, die nach und nach eben mehr oder weniger kreativ geäxt wird dann.
Ja, also ich glaube, am Anfang unseres Gesprächs war das eigentlich schon klar und deutlich irgendwie auch, das war auch das, was mich gestern auch so wahnsinnig glücklich beim Sehen gemacht hat, dass mir so, ja stimmt, die Charaktere, hier passiert was mit denen und ich habe wirklich richtig Spaß gehabt, denen dabei zuzuschauen und das ist, da wirken dann die Kills natürlich dann auch entsprechend gut und die sind auch toll vorbereitet und auch wenn der eine sehr, sehr, sehr widerlich und ekelhaft ist, ist dann der sehr grafische Tod von Mark, dem Comiczeichner, umso treffender, wenn der da auseinander geschnipselt wird. Also, finde ich gut. Ja. Ich denke, wir haben eigentlich soweit jetzt alles, sind ja dann doch ganz gut auf Laufzeit gekommen. Hätte ich so nicht wie möglich gehalten, aber Unverhofft kommt oft. Max, wie fandest du denn Nightmare on Elm Street 5? Wie ist denn so dein Fazit? Und herangestellte Frage, würdest du dir jetzt, Stand jetzt, noch die darauf folgenden anderen zwei Filme gleich noch hinterher anschauen?
Film ist okay, kann man sich angucken. also ich hatte ihn, um mal in diese Punkteschemata zu verfallen, also bei Letterboxd habe ich ihn bisher bei 2 von 5 Sternen stehen und ich glaube, das wird jetzt anderthalb oder nehmen wir mal einen halben, einen Stern wahrscheinlich nochmal höher gehen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also ich war gestern Abend auch sehr positiv angetan. Wie gesagt, ne, ist ja immer so eine Frage, in welchem Umfeld guckt man sowas gerade? Also du hast jetzt mehr so die Einordnung in die bisherigen Nightmare-Teile. Ich habe gerade andere Erfahrungen in der anderen Reihe gemacht und war deswegen vielleicht auch ein bisschen euphorischer, als es zu erwarten war. Ich finde den Film abwechslungsreich, dadurch sehr kurzweilig, dadurch, dass eben jede Figur so ihr irgendwie einen eigenen Anstrich hat und ne, wir haben jetzt gerade auch Marks Tod nochmal diskutiert mit dem Comic, mit dieser Comicwelt, dass das auch sehr viel macht. Also dass man merkt, hier ist auch kreativ eine gute Leistung erbracht worden, nicht nur im Sinne von, wie bringt Freddy die um, sondern wie sind eigentlich auch diese Träume gestaltet, in denen die sich bewegen und ja, das vielleicht auch das viel ausmacht, dass Freddy eher eine Art Randfigur ist oder Teil des Ensembles, aber nicht die Nummer eins, die jetzt über allem steht irgendwie, dass das vielleicht auch nochmal ein bisschen was ausmacht und eben dadurch der Fokus ein bisschen auf diesen anderen Menschen liegt. Die Thematik ist, ja, zeitlos aktuell. Das macht Filme natürlich immer besser. Also, ne, dass man gerade in diese Schwangerschaftsthematik und wie ein Kind kriegen und aufziehen und sowas, auch wenn das jetzt nicht hier im Detail geklärt wird, wie man dann das Kind selbst großzieht oder so, aber eben so die, einfach diese Grundthematik, dass die hier Thema ist. So, das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Mag irgendwie an den Umständen gelegen haben, dass man noch überlegen muss, wie kriegen wir Freddy nochmal reingeschrieben in diese Welten. Also wie kann er noch immer zurückkommen und so. Aber da ist sehr vieles, was für mich recht gut funktioniert. Ich finde jetzt nicht, dass das das Meisterwerk ist. Für mich bleibt weiterhin der erste Teil unantastbar und der zweite ist mein persönlicher Liebling. Aber jetzt mit diesem Wiedersehen hat sich der fünfte Teil auf jeden Fall in meiner Gunst deutlich verbessern können. Das ist ihm sehr eindrucksvoll gelungen.
Das ist schön. Ich sehe das tatsächlich auch ähnlich. Ich bin wirklich gestern nach meiner Seherfahrung nach dem vierten sowas von beruhigt aus dieser Sichtung rausgegangen. Hab den Film auch wirklich mit einem ganz anderen Auge gesehen, als ich damals gesehen habe. Ich hatte den auch als eher okayisch abgestempelt und finde, der Film macht wirklich so viele richtig. Und vor allem der wichtigste Punkt halt auch seine Charaktere hier mit ganz viel Leben zu füllen, um uns als Zuschauer da auch ein bisschen was mit an die Hand zu geben, dass wir ein bisschen mehr Fallhöhe haben. Und kreativ inszeniert ist er. Und da ist wirklich vieles richtig gemacht worden. Es gibt hier und da ein paar Abzüge in der B-Note. Ich finde die Effekte jetzt nicht so toll in Summe. Die sind ganz nett, aber die geben jetzt nicht so viel. Die bringen mich schon eher dann aus dem Film raus, weil ich weiß, dass es halt Puppen sind und dass das Latex ist. Aber das schmälert ja trotzdem nicht die Seherfahrung. Also die hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich mochte auch den Freddy sehr. Ich mochte auch das Make-up von ihm. Also das war so insgesamt so ein ganz rundes Ding und ist so tatsächlich unerwarteterweise wirklich so relativ gefühlt dicht auf, auch mit dem dritten Teil, so der ja in Fankreisen ja dann doch so als der große Liebling nach dem ersten gilt. Aber da ist er so relativ dicht dran. Runde Sache und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen hat mir das Gespräch mit dir Spaß gemacht, denn wir haben es ja auch immerhin auf gut über 2 Stunden gebracht. Und da steckt also doch ein bisschen mehr drin in diesem fünften Teil. Und den können wir euch ja hier offensichtlich sehr warm ans Herz legen, solltet ihr das noch nicht getan haben oder sollte es schon wieder etwas länger her sein.
Ich habe deine zweite Frage gar nicht beantwortet, ne, ob ich den sechsten, siebten Teil jetzt nochmal hinterher schauen werde. Ich glaube tatsächlich eher nicht. Ich bin gerade thematisch irgendwie nicht, ich bin ja nee, nicht ganz so in der Stimmung, die noch weiter zu gucken. Und aber ich weiß, dass ich den siebten auch nochmal sehr, sehr ansprechend fand eigentlich. Beim sechsten eher nicht so.
Ja, das werde ich dann wohl mit dem René dann rausfinden in ein paar Tagen. Danke, dass auch ihr alle zugehört habt und bis hierher gekommen seid. Und Max, ich sage dir nochmal danke für das schöne Gespräch.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Tut mir leid, dass ich jetzt eure Hosting-Kosten in die Höhe getrieben habe mit der Länge dieser Folge.
Ist überhaupt gar kein Problem. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ich glaube, wir beide wollten uns auf jeden Fall nochmal hören. Ich hatte vorgeschlagen, wir könnten nochmal über die Spur der Steine reden, aber den hattet ihr ja schon bei euch ja besprochen in der Wiederaufführung.
Ja, aber das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch schon Jahre her. Und es spricht ja auch nichts dagegen, einen alten Film nochmal neu zu entdecken.
Wunderbare Überleitung, sehr schön. Dann an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank und ihr da draußen habt noch eine schöne Zeit und bis dann zur Besprechung mit dem lieben René zu Teil 6. Ahoi.
Ciao.